Herzlich willkommen. Der Grund für die Veranstaltung heute ist, das soll eine Auftaktveranstaltung sein zur Mitgliederveranstaltung, zur Mitgliederversammlung des Netzwerks für Plurale Ökonomik. Da haben wir uns gedacht, dass wir das dieses Jahr hier in Erfurt gestalten. Kommen wir zum Abend. Ich bin eigentlich ganz froh, dass wir heute gewinnen konnten. Caro Müller, ja, sie hat mal hier in Erfurt studiert, ist jetzt in Kassel, war bei der Impulsgruppe aktiv. Theresa Steffestuhn, sie ist im Vorstand des Netzwerks, war auch in der Gründungsphase der Cusanus Hochschule in Kues. In Kues. Und sie wird uns gleich ein bisschen was davon berichten, wie das Ganze sich gestaltet hat. Zudem freue ich mich, dass wir den Till Kellerhof gewinnen konnten. Der ist für viele sicherlich ein Begriff. Der ist nämlich noch in Erfurt Studi. Dann freue ich mich natürlich auch, dass wir Helge Polkert da haben, Oliver Kessler und Alexander Thumfahrt. Wir haben im Netzwerk immer wieder andiskutiert. Im Netzwerk diskutieren wir, das Netzwerk gibt es eigentlich jetzt in der Form erst seit 2 Jahren. Gegründet wurde sie Anfang 2000. Hervorgegangen ist das Netzwerk aus der postautistischen Bewegung. Diese Bewegung gab es in Frankreich, da haben sich Studis beschwert über das Curriculum in der ökonomischen Lehre. Man wollte Pluralität haben und die ganze Bewegung hat sich ein bisschen internationalisiert. Insofern gab es dann auch eine Bewegung in Deutschland, in vielen anderen Ländern, wie zum Beispiel England, Türkei, USA ebenfalls. Und die ökonomische Lehre, so wie sie gerade besteht, wurde diskutiert. Und daraus ergab sich dann im Laufe der Jahre auch das Netzwerk für Plurale Ökonomik. Gut, ich freue mich, dass wir jetzt in dem Thema, wie wollen wir uns eigentlich positionieren im Bereich Wissenschaftspolitik, dass wir in diesem Thema dass wir heute zusammengefunden haben und dieses Thema diskutieren werden, weil das war immer wieder Thematik innerhalb der Mitgliederversammlungen. Und heute freue ich mich, dass wir Experten da haben, die sich da gut auskennen. Und ich möchte das Wort übergeben an Helge Polkert.
Ja, vielen Dank. Ich bringe nicht den Karlauer, der besagt, dass immer der zum Moderator bestimmt wird, bei dem man die Befürchtung hat, dass er am meisten redet. Ja? Ich will jetzt nicht beweisen, dass man das trotzdem tun könnte, sondern mich da tatsächlich halbwegs dran halten. Ja, unser Thema lautet ja Pluralismus in Lehre und Forschung, Hochschulautonomie und politische Gestaltungsmöglichkeiten. Und das wäre ja so, dass man hier unterschiedliche politische oder sonstige Ausrichtungen so gladiatorenkampfmäßig gegeneinander antreten lässt. Und das haben wir mal nicht geplant, sondern hier soll eine konstruktive Überlegung vom Ausgangspunkt, dass hier ein gewisser Reformbedarf da ist, das ist also der Startpunkt. Ja? Und deswegen bringen wir auch am Anfang jetzt nicht eine abstrakte Kritik oder Forderung, sondern wir fragen mal, was motiviert denn eigentlich Studenten, an eine ganz bestimmte Bildungsinstitution gehen zu wollen? Zum Beispiel Caro, die nach Kassel will oder wollte. Warum denn eigentlich?
Ja, also ich habe, wie gesagt, bis vor kurzem hier Staatswissenschaften in Erfurt studiert, war auch soweit ganz zufrieden mit dem Bachelor und bin jetzt nach Kassel gegangen, um dort Global Political Economy zu studieren. Das ist ein kleiner, sehr internationaler Studiengang dort und weshalb ich da hingegangen bin, war, dass ich mich mit politischer Ökonomie im weitesten Sinne und internationalen Beziehungen beschäftigen wollte und vor allem die Betrachtung von Ökonomie nicht in einem Mainstream-Art und Weise, sondern mit Pluralismus und vor allem kritischen Theorien und Paradigmen und auch einer generellen Infragestellung von Paradigmen und Ideen, was das eigentlich ist, was das für Auswirkungen hat, weil ich das hier vor allem in der VWL-Lehre kaum thematisiert fand. Und dann wollte ich noch auf jeden Fall, dass die historische Entwicklung generell eine Rolle einnimmt in der Betrachtung von Theorien und genau das allgemein bei den Studierenden kritisches Denken erwartet wird, dass halt eben nicht auf Textbook basiert die Lehre gestaltet wird, sondern dass Originalliteratur gelesen wird und dass man eben nicht Dinge auswendig lernt, sondern sich damit kritisch beschäftigen soll und verschiedene Ansätze verstehen soll. Und das habe ich im weitesten Sinne da auch gefunden, sage ich mal. Also es gibt keine Klausuren, es gibt nur, wie man das kennt, Referate, Präsentationen, Hausarbeiten, Essays und alles Mögliche in der Art. Und andererseits ist es aber sehr Richtung wirklich kritische Gesellschaftsforschung, sage ich mal. Also es ist weniger das, was man vielleicht als einen VWL-Studiengang begreifen würde, aber dennoch, denke ich, sind das ein paar ganz interessante Aspekte.
Darf ich mal nachfragen, welche Autoren liest man denn da so? Plato oder Marx oder?
Also im Moment habe ich ziemlich viel Marx gelesen. Generell geht es viel um Marx, Gramsci, Regulationsschule, sind viele verankert, die da lehren, oder auch poststrukturalistische Theorien, feministische, postkoloniale und genau, aber auch andere Perspektiven. Also es gibt sowohl Texte aus soziologischer, politikwissenschaftlicher, Volkswirtschaftslehre oder aus historischer Sichtweise und halt auch vor allem der Versuch, inter- und transdisziplinäre Ansätze zu
betrachten. Jo, danke. Geht die Post ab sozusagen. Die Theresa wollte was berichten über Pluralismus in Lehre und Forschung und ist ja unser Thema Hochschulautonomie und politische Gestaltungsmöglichkeiten. Welche sollten denn das so sein?
Jo, vielen Dank, dass ich ja auch sitzen darf. Es ist das erste Mal, dass ich irgendwie was über die Cusanus-Hochschule noch in Gründung erzähle, sonst bin ich immer fürs Netzwerk irgendwo unterwegs. Aber ich möchte ein bisschen davon erzählen, weil es vielleicht eine Form sein kann, Pluralismus in Lehre und Forschung zu bringen. Wo ich einen Ausgangspunkt sehen würde, ist die Reflexion nicht nur von den Inhalten ökonomischer Lehre, was wir viel machen im Netzwerk, wo sich die heterodoxe Kritik viel bewegt, sondern halt, was ich in dieser Initiative sehr stark finde, eine Reflexion von Form und Inhalt. Also zu gucken, welchen Ort braucht so eine Bildung, wie du jetzt halt in Kassel findest. Und an welchem Ort zum Beispiel findet sich diese geistige Monokultur, die wir im Netzwerk so kritisieren? Also wie sieht das Hochschulsystem aus in Deutschland oder in Europa, weltweit, ist ja schön standardisiert. Und was sind da genau die Elemente, die Strukturen, die uns dazu bringen, vielleicht nicht miteinander zu lernen und krasse zwischenmenschliche Beziehungen aufzubauen, sondern nebeneinander zu lernen in anonymen Beziehungen? Welche Strukturen sind das, was führt dazu? Ich würde diese ökonomisiert nennen. Es ist ganz witzig, ökonomische Bildung in einem ökonomisierten Kontext zu erleben, wo einem ökonomisches Denken in Form, in Strukturen und auch im Inhalt begegnet und dann sozusagen in vielen Dimensionen auf einen trifft. Und ich würde sagen, dass ich sowohl diese Hochschule als auch viele Ortsgruppen einfach als Beispiele von Orten nennen würde, wo man versucht, diesen Ort anders zu gestalten, als einen Bildungsort zu gestalten und zu fragen, hey, was wollen wir eigentlich für eine Bildung? Warum sind wir an Hochschulen gekommen? Was sind so unsere Fragen und Anliegen? Und wie können wir die gemeinsam bewegen, um dann aktiv irgendwas zu machen? Das kann dann ganz verschiedene Sachen sein, ganz in verschiedene Richtungen gehen. Und ja, vielleicht kann ich im Laufe des Abends etwas dazu erzählen, wie wir versuchen, Pluralismus in Bildung zu verwirklichen.
Ja, mal eine Nachfrage. Wie viele Studenten gibt es denn da so? Wer lehrt denn da? Warum in der Provinz? Und wieso Cusanus? Warum heißen die so?
Das war jetzt eine Steilvorlage, kurz zu erklären, was Cusanus Hochschule eigentlich so heißt und warum da immer noch so ein in Gründung hintersteht. Das Teil ist schon gegründet, aber wir sind noch im Prozess staatlicher Anerkennung und deswegen muss man da immer so ein Sternchen hinterschreiben. Das heißt, es gibt noch keine Studierenden da. Ich bin auch keine Studentin der Cusanus Hochschule. Ich gehöre nur zu einem Verein, der Cusanus Studierendengemeinschaft, die sich halt für den Aufbau und die Entwicklung dieses Bildungsortes halt engagiert. Also wir arbeiten zusammen mit Professoren und anderen Nicht-Professoren, daran, anderen Menschen diesen Bildungsort zu gestalten, lassen dort unsere Erfahrungen einfließen und das ist so halt irgendwie ein gemeinschaftlicher Prozess. Das Ding ist in Bernkastel-Kues, ist an der Mosel, das kennt wahrscheinlich keiner, außer irgendwie vom Familienurlaub, da kann man gut Wein trinken, sind schöne Hügel, aber hauptsächlich ist es der Ort von Nikolaus Cusanus. Manche kennen es vielleicht von dem katholischen Cusanuswerk. Damit haben wir nichts zu tun. Es ist einfach dieser Ort, an dem im Rahmen der Akademie, CUSA, Akademie für europäische Geistesgeschichte, viele Menschen zum richtigen Zeitpunkt zusammengekommen sind und sich überlegt haben, okay, wir wollen das wirklich konsequent anders machen?
Ja, Till Kellerhoff ist ja hier Lokalmatador sozusagen, bei den Studenten auch. Und was tut sich denn hier so in Erfurt, in der Mitte Deutschlands sozusagen?
Ja, ich weiß gar nicht, ob allen klar ist hier, was überhaupt so die Probleme sind. Also wir hatten eine kurze Bestandsaufnahme so, aber ich glaube, es sind auch relativ viele Externe da, die vielleicht gar nicht so irgendwelche Probleme sehen. Und vielleicht können Sie ja später auch nochmal sagen. Aber ein Problem, was wir sehen, ist ja, dass es im Prinzip einen Mainstream gibt, den Caro angesprochen hat, die Neoklassik, und dass im Prinzip die Lehrstühle davon durchzogen sind. So. Und die Kritik ist ja jetzt keine einheitliche Kritik der Neoklassik oder sowas, sondern des mangelnden Pluralismus. So. Das heißt, was wir als Hochschulgruppe tun können, ist versuchen, einen Pluralismus zu schaffen, Lehrveranstaltungen aufzubauen außerhalb des regulären Unibetriebs. So, das heißt, da können Veranstaltungen zu führen, wie jetzt beispielsweise die Ringvorlesung dieses Semester, oder da können Lesekreise, die öffentlich sind, zugehören und wo Theorien besprochen werden, die im normalen Uni-Alltag keine große Rolle spielen. Gleichzeitig können es Ergänzungsveranstaltungen zu regulären Vorlesungen sein. Es gab zum Beispiel zu der Makro 1 oder Einführung in die Makro, gab es drei parallele Sessions, die wir organisiert haben, wo es um eine kritische Reflexion dessen ging, was da gesagt wurde. Also nur um ein Beispiel zu nennen, ich erinnere mich an meine Einführungsveranstaltung in Makroökonomie, und in einer Übungsklausur wurde die Frage gestellt, warum ist der Mindestlohn schlecht für eine Volkswirtschaft? Und das ist genau das Problem, so diese pseudo-objektive Darstellung dessen, was die Neoklassik aussagt, was man dann mit abstrakten Modellen schön belegen kann, aber im Prinzip ohne Herleitung implementiert wird an den Hochschulen. Und ich glaube, dass Hochschulgruppen einen kleinen Teil dazu beitragen können, das ein bisschen einzubetten und ein bisschen in den Kontext der anderen Sozialwissenschaften zu stellen. Aber die Frage ist, wie viel sie wirklich an strukturellen und systematischen Voraussetzungen ändern können.
Alexander Thumfahrt, Frage an den Politologen. Wie schaut denn so die allgemeine Hochschullandschaft aus und warum sieht sie denn eventuell so aus, wie sie aussieht? Was kann,
haben wir so ein bisschen,
sollte mal eine etwas konkretere Frage sein.
Genau. Das war die Frage aus dem Einzelhandel. Darf es ein bisschen mehr sein? Genau. Any number is better than no number. Ich würde einfach sagen, ich glaube, wir sollten uns alle klar machen, dass Wissenschaft oder Hochschule, nennen wir es vielleicht mal so, zunächst Hochschule. Hochschule ist immer Produkt einer Politik. Man sollte nicht glauben, dass es sozusagen Wissenschaft gibt, die im luftleeren Raum schwebt und jetzt so vor sich hin prozessiert und völlig desinteressiert, ja, und unabhängig von politischen Strukturen forscht. Ich habe das jetzt nochmal ganz deutlich gesehen, weil ich eingeladen bin zu einem Vortrag über die Gründung der Universität Erfurt. Ja, und da sieht man, welche Gremien eingesetzt werden, mit welchen Leuten, und die formulieren Programme. Dass die Universität Erfurt keine Volluniversität sein soll, dass sie einen wirtschaftswissenschaftlichen Schwerpunkt haben soll, dass sie einen verwaltungswissenschaftlichen und vielleicht kulturwissenschaftlichen Schwerpunkt haben soll, dass die erziehungswissenschaftliche Fakultät irgendwie keine Wissenschaft ist, dass es so etwas gibt wie ein theologisches Studium und einen Bereich Volluniversität Rechtswissenschaften. Da ist nichts draus geworden. Aus den Rechtswissenschaften als Volluniversität oder als Vollstudiengang. Aber natürlich werden dort Programme formuliert, was eine Universität sein soll. Peter Glotz hat das dann auf den schönen Spruch gebracht, Erfurt sei das Harvard an der Gera. Eine Elite-Universität, ja, vielleicht, also er hat ja solche Sprüche geliebt. Ja. Also Harvard an der Gera, eine Elite-Universität mit maximal 6.000 Studenten, da sind wir jetzt sozusagen gerade, die später Funktionsstellen besetzen in der Gesellschaft. Das ist ein politisches Programm. Das sollte man sich klar vor Augen führen, und alle Universitäten in allen Bundesländern folgen mehr oder weniger klaren politischen Programmen. Umstrittenen Programmen, das setzt sich natürlich nicht eins zu eins in der Lehre um. Aber natürlich ist eine Hochschule immer eine politisch institutionalisierte Veranstaltung, und dort sitzen Leute auf Lehrstühlen, die Wissenschaftsprogramme formulieren, Nachfolgerinnen und Nachfolger organisieren, in Kommissionen sitzen an anderen Universitäten, die dann wieder Lehrstuhlinhaberinnen und Lehrstuhlinhaber berufen, die Universitätsbibliotheken ausstatten, die Leute promovieren und habilitieren, die natürlich in aller Regel sagen, dieselbe 16-Felder-Matrix wiedersehen wie Sie auch. Also das ist das, was Thomas S. Kuhn, ein Wissenschaftshistoriker, Wissenschaftstheoretiker, als the normal science beschreibt. Und für ihn, für Kuhn, und das wird, glaube ich, immer wieder deutlich, bedeutet eine Revolution innerhalb der Wissenschaft, sein Paradebeispiel war sozusagen Kopernikus und Galileo Galilei historisch, dass Lehrstuhlinhaberinnen und Inhaber aussterben. Ja, wenn es die nicht mehr gibt, die irgendeine spezielle Lehre vertreten, ändert sich das Paradigma und hat eine Chance, etwas Neues zu entstehen. Umgekehrt kann man sagen, ein Paradigma wird verfestigt, wenn in Hochschulen spezifische Formen inhaltlicher Lehre eigenverantwortlich, selbstverantwortlich organisiert werden. Das macht die Wissenschaft schon selber, das machen die Hochschulen, ich bin gleich fertig. Ja, du reißt mir aus der Hand das Ding, wenn ich wieder kein Ende finde. Ja, okay. Aber dass Wissenschaftsprogramme und Universitäten politisch strukturiert sind, ja, das muss uns klar sein. Und innerhalb dieses großen Rahmens gibt es dann selbst organisierte Klientel, ja, Wissenschaft, die gewisse Paradigmen favorisiert und andere nicht. Und wenn man das ändern will, muss man unter anderem auch die Besetzung von Lehrstühlen ändern. Very simple. Und vielleicht andere Formen der Wissenschaftsorganisation bundesweit oder länderweit probieren und ausprobieren, die andere Formen von Schwerpunktsetzungen in der Wissenschaft finanzieren. Es geht immer auch um Geld. Aber wem sage ich?
Ja, also als Finanzwissenschaftler sehe ich das auch so. Ja. Bei dem alten Glottspruch war einem immer ein bisschen peinlich, Harvard an der Gera. Und da konnte man sagen, die Hälfte stimmt ja. Nämlich an der Gera liegt es tatsächlich. Ich glaube, Till, du wolltest da was.
Ich wollte nur ganz kurz sagen, Sie haben gesagt, die Unis folgen politischen Richtlinien und sowas. Das stimmt natürlich. Was bei der Ökonomie aber nochmal vielleicht besonderer ist als bei anderen Wissenschaften, ist, dass das genauso umgekehrt gilt. Und dass wenn jedes Jahr Zehntausende Studierende die Unis verlassen, die nur das neoklassische Paradigma kennen, natürlich die Gesellschaft extrem prägen durch ihre Modelle und sowas. Und das ist, glaube ich, das Interessante auch bei der Ökonomie, dass man schauen muss, mit was für Wissen kommen denn die Leute aus der Uni raus und wie wird das Wissen dann auch wieder in der Gesellschaft reproduziert, wenn die Leute aus der Uni rauskommen, im Prinzip mit einem Paradigma.
Ja, so ein Mainstreamer, der würde jetzt natürlich sagen, ja, das stimmt ja nicht. Wir haben Modelle, die imperfekte Märkte zeigen. Wir haben Informationsasymmetrien, ein paar Nobelpreisträger sind ausgezeichnet worden. Wir haben Behavior Finance, wir haben eine Institutionenökonomie und viele andere wunderbare Dinge mittlerweile. Die Neoklassik in dem Sinne gibt es doch gar nicht mehr. Da kann man sagen, ja schön, aber wenn ich mir jetzt die Lehrbücher angucke, Mencio und so weiter, ja, da wird ja doch ein relativ klares Weltbild schon vermittelt. Und in der Regel ist ja das, womit die Leute dann auf die Menschheit losgelassen werden. Ja? Und insofern sehe ich das ähnlich. Wolltest du da was zu sagen? Ah, habe ich schon gesagt. Tut mir leid. Ja, jetzt haben wir von studentischen Initiativen ja was gehört und so eine allgemeine Einschätzung. Und erfreulicherweise gibt es ja auch so im Postdoc-professoralen Bereich gibt es ja einige Initiativen. Und Oliver Kessler ist ja Politologe, aber auch mit starken volkswirtschaftlichen Interessen und Kompetenzen. Und es gibt da ja, man soll ja nie übertreiben, und es gibt ja eine Organisation, EAEPE, und die hat gerade auf Zypern getagt. Und was wollen die denn? Worum ging es denn da? Und wofür steht die Abkürzung?
Vielen Dank für die sehr interessante Frage. Ich möchte erstmal eine andere beantworten. Also erstmal, um in den offenen Raum hineinzusprechen, um mich hier auch mal anzubiedern. Und Anbiederung kommt ja meistens gut, manchmal.
Hier nicht, bei denen nicht.
Achso, aber ich finde es mal grandios, dass es das Netzwerk gibt. Das ist mal das Erste, weil als ich in den 90er Jahren VWL studiert habe, abgeschlossen habe und noch mich in dem Promotionsprogramm dann eingeschrieben hatte, mit allen möglichen mathematischen und vertragstheoretischen Modellen, die wir da gemacht haben, gab es eine Alternative nicht. Und es wurde auch über keine Alternative gesprochen. Wenn man da an den Dogmen gezweifelt hat, war man mehr oder weniger alleine. Im Gegenteil, alles, was und heute unter heterodoxer Ökonomie formuliert wurde, war eigentlich schlechte Wissenschaft. Das war eigentlich das Erste. Von daher bin ich sehr dankbar, dass es das gibt. Gleichzeitig, was mich etwas hoffnungsfroh stimmt, ist ja, dass es überall in Europa diese Initiativen gibt. Und diese wunderbare Einleitung und Überleitung, wir es jetzt gleich honorieren. Es gibt überall diese Bestrebungen und ich glaube, wenn diese Bestrebungen zusammenspielen, kann vielleicht sowas wie eine soziale Kraft daraus werden. An mehreren Bedingungen gebunden. Überleitung zu EP. EP ist die European Association for Evolutionary Political Economy. Ist sozusagen von der Marketingperspektive ein Horror. Gibt es seit 1988, 26 Jahre jetzt. Wurde gegründet von einer Gruppe, eben, die sich für evolutionäre Fragen und Institutionalismus interessierten, zu einer Zeit, in der es das eigentlich kaum gab. Heute ist EP eine pluralistische Organisation. Wir haben jegliche Strömung der heterodoxen Ökonomie eigentlich vertreten. Von den alten Institutionalisten, also Veblen Commons, von den Schumpeterianern und Neo-Schumpeterianern, von den Österreichern, von den Keynesianern, von jegliche Denkrichtung, die man sich vertreten kann, ist da legitimerweise vertreten. Und das ist genau das, was uns eigentlich auszeichnet, für was wir stehen, ist dieser Pluralismus. Und wir haben eben Research Areas, wir sind halt in Research Areas aufgeteilt, von der Geschichte des ökonomischen Denkens bis zur Methodologie von Geschichte, habe ich ja schon, Innovation, Wirtschaftssoziologie, ich bin zuständig für die Finanzmärkte dort und Wirtschaft, Finanzpolitik. Und so ist das ein natürliches Zuhause, die alle anders denken wollen. Was jetzt natürlich wunderbar wäre, und das ist so eine offene Einladung, eine zweite Anbiederung sozusagen, ist, und Till kann das ja bestätigen, weil er da war, EP ist bestrebt, genau diese Netzwerke, genau diese Schreie nach Alternativen aufzunehmen, um zum Beispiel in Young Scholar Sessions vor unserer Konferenz sowas wie Doktorandenschule oder für Studenten irgendwelche Seminare anzubieten, die, wenn sie zum Beispiel was über Schumpeter lernen wollen, das dann auch von guten Leuten hören können. Eine Alternative, die damals mir nicht so nicht gegeben war. Deswegen, und das ist vielleicht der letzte Punkt, die Folge, die sich in den 90er Jahren ergeben hat, und das ist vielleicht der Aufruf auf Sie, ein bisschen zu kitzeln, ist, dass viele von uns dann, die heterodoxe Ökonomen sein wollten, aus der Ökonomie raus sind. Wir sind in die Wirtschaftssoziologie und da werden gerade die Heterodoxen sehr diskutiert. Es ist ja nicht ungefähr, dass die Finanzialisierung, Performativitätsdebatte genau hier ihren Ursprung hat. Oder eben in meinem Bereich die internationale politische Ökonomie. Und das ist genau der Master, den Frau Müller gerade eben angesprochen hat, in dem es immer um auch den Zusammenspiel von Staatensystemen und globale Wirtschaft geht.
Vielen Dank. Man kann vielleicht noch ergänzen, es gibt ja auch die World Economics Association und da gibt es einen German Chapter jetzt mit wenigen Leuten, aber insgesamt werden also ungefähr 30.000 Abonnenten gibt es da und einige zum Beispiel in Australien, die da kurz vor der Wüste hinterm letzten Bretterzaun können das auch noch empfangen. Also das ist eine schön breite Angelegenheit. Und dann könnte ich ja vielleicht noch erwähnen, die Ergänzungsveranstaltung, so hatten wir das ja getauft, bei der Vereinstagung vor, wie lange ist das jetzt her? Zwei Jahre. In Göttingen. Und das hätte ja gar nicht funktionieren können, ohne die Studenten, die da also praktisch die ganze Infrastruktur auch geistiger Art hergestellt haben. Und das hat dem Verein ja nicht so ganz gefallen, dass wir also in der Höhle des Löwen praktisch vor Ort dort so ein paar andere Leute haben auftreten lassen. Und Das führte dann dazu, dass wir jetzt, großartiges Angebot, dass Sie jetzt eine Session auf der Vereinstagung unter heterodoxer Flagge und selbstbestimmt, ohne dass das da kontrolliert wird, durchführen können. Haben wir letztes Mal auch gemacht. Hat Herr Burda, der damalige noch Vorsitzende, auch häufig erwähnt und dazu eingeladen, dass Leute dazu kommen sollen, sind sie auch. Und jetzt grübeln wir natürlich schon, welches Thema nächstes Jahr kommen soll. Und eine Session ist mal ein Anfang und viele sagen, naja, eine ist ja ein bisschen wenig, das könnten auch gerne ein paar mehr werden. Ja, da wurden ja jetzt alle möglichen Theorierichtungen genannt und das sieht ja nach Pluralismus aus. Und was heißt denn eigentlich Pluralismus? Also als ich an der Uni war, da gab es diesen Spruch der repressiven Toleranz, ja? Aber Pluralismus scheint ja irgendwie auch was Gutes zu sein.
Sonst würden wir es uns nicht in den Namen schreiben. Ja, Pluralismus ist auf jeden Fall erstmal Gegenstand einer ständigen und immer laufenden, sehr kontroversen Diskussion im Netzwerk. Viele verschiedene Leute, die hier drin sitzen, kennen das. Wir unterscheiden, um das jetzt vielleicht ganz kurz einmal zu sagen, manche von uns unterscheiden zwischen Pluralität und Pluralismus. Also das, was Sie aufgezählt haben, war hauptsächlich Pluralität erstmal, also Methoden- und Theorienvielfalt. Erstmal quantitativer Natur. Es gibt viele verschiedene, die nebeneinander stehen, wie in einem Supermarkt, wo ich jetzt nicht nur ein Shampoo habe, sondern 15. Und das ist wichtig, dass wir an dieser Stelle einfach sehen, okay, es gibt Alternativen. Es gibt nicht nur diese eine Sicht auf Wirtschaft, es gibt nicht nur diese eine Methode, alles zu greifen. Es braucht aber mehr als Pluralität in dem Sinne, sondern es braucht, was wir dann Pluralismus nennen, also es ist jetzt vielleicht eine leicht konstruierte Unterscheidung, aber mit Pluralismus ist gemeint eine gewisse Haltung gegenüber dieser Pluralität. Also zu sagen, okay, wie gehen wir damit um? Wie entscheide ich mich, jetzt diese Methode zu verwenden oder jene? Wie entscheide ich mich, ob ich jetzt auf meine Frage, warum wir jetzt vielleicht nicht mehr wachsen können und nicht mehr konsumieren können bis an unser Lebensende unendlich viel, mit welchem Ansatz ich da arbeite? Also so eine gewisse Haltung zu entwickeln, die sich aber auch über die Wahl und Entscheidung für eine Theorie oder für eine Methode darüber hinaus auch in Richtung einer Diskurskultur entwickeln kann. Also zu sagen, okay, ich rede mit dir und ich denke nicht von vornherein, ich bin wissenschaftlich und du nicht, weil du vielleicht ein anderes Vokabular oder einen anderen Ansatz vertrittst, sondern wir reden auf eine Frage gerichtet. Also zum Beispiel hier in der Podiumsdiskussion Pluralismus in Lehre und Forschung, wie kriegen wir das hin? Und nicht, ja, wo schon von vornherein klar ist, so das ist das Ende, also das ist das Ergebnis. Was ich aber eigentlich noch sagen wollte, ist, dass wir bisher hier und auch im Netzwerk viel Pluralismus und Pluralität auf inhaltlicher Ebene begreifen und in inhaltlichen Dimensionen. Und ich würde gerne den Gedanken wagen zu überlegen, okay, wie können wir das aber auch in die Form bringen? Ja, also wie sieht so ein toller Ort wie IPI aus? Also wie, oder in Kassel zum Beispiel. Wie gestalten wir Orte, an denen Pluralismus in ökonomischer Bildung da sein soll? Wie gestalten wir die? Wie leben wir die? Wie wollen wir die? Und ich finde, das ist eine ganz wichtige Frage, wenn man sagt, okay, Hochschulgestaltung ist Politik. Dann ist genau die Frage nach den normativen Grundlagen von Bildungsgestaltung. Nämlich die Frage, okay, wer gestaltet Bildung und wie, nach welchen Kriterien? Und da ist ja relativ klar, nach welchen Kriterien im Moment ökonomische Lehre an staatlichen Hochschulen, aber auch an vielen privaten Hochschulen einfach gestaltet wird. Aber ich will diese Frage nochmal in den Raum stellen und nochmal irgendwie hervorheben, weil ich finde, dass wir in die Gefahr laufen, wenn wir Pluralismus und Pluralität im Netzwerk und auch in anderen Foren immer nur auf der inhaltlichen Ebene begreifen, dass wir dann in die Gefahr laufen, wenn wir das realisieren, dass wir in der Form wieder ins Alte fallen, ja, und dann auf die Schnauze fallen, schlichtweg gesagt. Erstmal das Plädoyer.
Ja, jetzt assoziiere ich auch schon was anderes, nämlich eher so die ideale Kommunikationsgemeinschaft, wie sie ja Charles Sander Peirce, Karl Otto Apel oder Habermas zum Beispiel formuliert haben, wo man Geltungs- und Wahrheitsansprüche formuliert und und wo man von einer bestimmten inhaltlichen Aussage oder einem Ansatz überzeugt ist, aber auch weiß, dass man sich irren kann und dass im Grunde verschiedene Methoden und so weiter, formaler, aber auch nicht formaler Natur, dass die in gewissem Sinne komplementär sind. Ja? Und bei der Wachstumsfrage, ich meine, ist ja wohl wahr, wenn man sich die internationalen Institutionen und die Lehre anschaut, auch EU, nicht? Dann will man aus der Krise will man herauswachsen. Und es wird gar nicht in Frage gestellt, dass das vielleicht ein sinnloses Ziel ist. Einmal, weil man die Umwelt ruiniert und zweitens, weil es aufgrund bestimmter Gegebenheiten, säkuläre Stagnation hin oder her, gar nicht mehr funktioniert. Und da muss das schon legitim sein, dass man die Frage stellt, ist das noch eine sinnvolle Zielsetzung? Und das heißt nicht, dass man das solosche Wachstumsmodell sich dann nicht auch zu Gemüte führt, nicht? Also versteh ich das jetzt mal, ja?
Genau, aber was ja Theresa gerade auch angesprochen hat, diese Form ist ja auch eine konkrete politische Überlegung, wie man schafft, das umzusetzen. So, und es gibt ja verschiedene Wege, wie man jetzt mit dieser Misere in der Ökonomie umgeht. So, es gibt einmal diese Flucht in IB oder in Soziologie oder so, wo man dann coole Sachen machen kann. Aber letztendlich, ja, bestimmt, aber letztendlich heißt es ja auch, dass man dann die Ökonomie irgendwann vergessen kann. So. Und das ist ja auch ein doofes Ziel, wenn man sich das setzt. Und dann gibt es eben diese Sache der außeruniversitären Sachen, die irgendwie Veranstaltungen machen und was ja auch alles cool ist und ganz nett und so, aber halt ungefähr 1% der Leute erreicht. So. Und deswegen die Frage, wie zielführend das auf einer breiten Ebene ist. Und dann gibt es eben die Sache, das Versuchen an den Universitäten zu ändern. Und das finde ich interessant, dass Herr Thumfert ja auch gesagt hat, man muss versuchen, in der Lehrstuhlbesetzung einzugreifen, man muss zu schauen, dass da eben sich das Wissen reproduziert in verschiedenen Ansätzen von Leuten, die irgendwie heterodox Gedanken auch mit auffassen können. Und ich meine, Sie sind doch an den Koalitionsverhandlungen jetzt beteiligt in Thüringen, da können Sie doch mal ein bisschen Einfluss drauf nehmen, oder nicht?
Ja, diese Verhandlungen mal kurz. Was haben wir denn da zu erwarten jetzt hier im Bundesland?
Vielleicht sage ich zunächst zu einer Idee, die ich mir jetzt aufgeschrieben habe, was ich Ihnen sagen wollte. Es gibt vom BUND, also Bund Umwelt und Naturschutz in Deutschland, eine Arbeitsgruppe Transformationsforschung. Ja, die sagen schlicht und ergreifend, wir sind mitten im Klimawandel und wenn wir so weitermachen, fahren wir mit 180 gegen die Wand. Das wissen wir alle. Da brauchen wir auch nicht mehr großartig drüber diskutieren. Wie schaffen wir es, an Universitäten so etwas wie eine Nachhaltigkeitsforschung zu implementieren? Ich war zunächst der einzige Sozialwissenschaftler. Das sind alles aus den 80er Jahren stammende hauptsächlich Naturwissenschaftlerinnen und Naturwissenschaftler, die sich aufmachen und sagen, wir dürfen so nicht mehr weiterforschen. Wir müssen das Wissenschaftssystem ändern. Und das heißt auch, sagen, Lehrstühle umbenennen, Leute fördern, die eine andere Sicht auf die Wirklichkeit haben, weil wir ganz offensichtlich mit dem bisherigen genau die Misere produziert haben, in der wir sind. Also zu glauben, dass sozusagen die eine verstärkte Produktion retten können aus einer Situation, in die uns das Wachstum gebracht hat, ist ja absurd. Wir müssen anders denken. Jetzt ist die Frage, wie kriegen wir das sozusagen politisch organisiert? Politik kann, Landespolitik kann nicht direkt in die Besetzung von Lehrstühlen eingreifen. Dann hätten wir sozusagen die Wissenschaftsautonomie wirklich aufgelöst. Dann ist die Besetzung von Lehrstühlen an die politische Farbenlehre gebunden. Das darf nicht sein. Das würde auch das Grundgesetz sozusagen massiv torpedieren. Das heißt aber nicht, dass die Organisation von Hochschulen unpolitisch ist. Das ist immer wieder dazu gesagt. Ja. So, jetzt geht es um Geld, um Fördermittel für Forschungsthemen. Man kann sagen, wir wollen so etwas, wie Baden-Württemberg das gemacht hat, Nachhaltigkeitsforschung fördern. Wir wissen zwar nicht genau, was das im Einzelnen jetzt bedeutet, ja, aber auf jeden Fall ist das ein Thema, das wir interdisziplinär bearbeiten müssen vor dem Hintergrund einer schrumpfenden Gesellschaft, wie zum Beispiel in Thüringen. Was heißt das jetzt praktisch? Welche Möglichkeiten hat man, diesen Prozess zu steuern, zu beeinflussen, in welche Richtung? Da gibt es tausende von Forschungsthemen und die müssen gefördert werden, zum Beispiel durch ein Landesprogramm. Da bewerben sich dann Leute drauf, gibt es ein Gremium, das irgendwas auswählt, Forschungsprogramme, einzelne Forschungsprogramme auswählt. So etwas. ich kann nicht, ich will auch nicht, aus den Verhandlungen, das ist alles noch so, will man sagen, brüchig, ja, und sensibel, dass ich da jetzt, also ich hoffe, Sie verstehen das, dass ich da jetzt nichts sage. Wir müssen Förderprogramme auflegen, sonst funktioniert es nicht von Seiten der Politik, die spezifische Themen fördern. Das ist the public responsibility of science. Und das geht nur politisch. Und alles andere muss die Wissenschaft selber organisieren.
Ich glaube, es ist unheimlich schwer, methodologische Probleme in aktuelle politische Projekte umzusetzen. Das heißt zweierlei. Das eine, ja, Pluralismus. Aber, und das, ich versuche das zu verstehen, was Sie gesagt haben, das klingt ein bisschen nach subsumptionslogische Neoklassik versus rekonstruktionslogische Pluralität. Dass wir einfach von dem Thema herkommen und dann erst mal sehen, mit welchen Theorien und Konzepten wir eigentlich herkommen, anstatt mit vorgefertigten Konzepten und Theorien an die Realität, die sogenannte Empirie, ranzutreten. Vollkommen d'accord. Das heißt aber zweierlei. A, sowas wie kollektive Therapie wird nicht funktionieren. Subsumptionslogischer werden sie nicht Therapien in rekonstruktionslogische Forschung. Die werden das einfach als unwissenschaftlich abdisqualifizieren. Und das, wie Sie ja gesagt haben, war und ist ein Problem, dass der Wissenschaftsbegriff als Exklusionsmechanismus wirkt. Wissenschaftlichkeit heißt, ist gleich wie beim Sandkasten, du darfst nicht mitspielen. So wird der Begriff benutzt. Dass es andere Wissenschaftskonzepte gibt, andere Verständnisse von Konsistenz, von Argumentation, dass man auch, der Helge als alter Frankfurter wird es ja mit der idealen Kommunikationsgemeinschaft vielleicht so gemeint haben, dass man in einen offenen Raum hinein diskutiert, in dem dann die Rekonstruktion miteinander erstmal in Diskussion treten können, ist ein komplett anderes Verständnis von Wissenschaft. Ich sehe nicht, wie man über Anstrengungen und Reden und Therapiesitzungen irgendwie die Neoklassiker dahin bringt, irgendwas anderes umzuschreiben. Das sehe ich nicht. Komplexe Systeme lassen sich nicht reformieren, sondern, und jetzt kommt der zweite Teil, man kann sie nur auswachsen. Das heißt, man setzt irgendwo einen Startpunkt, in dem dann irgendwas Neues entsteht und das sich dann auswächst. Deswegen glaube ich auch nicht, dass Kuhn der Referenzpunkt sein kann. Was haben wir denn? Und das ist die Institutionenpolitik. Ich bin mir nicht sicher, ob das an einem Thema festgemacht werden kann, weil, wie du weißt, jedes Thema kann aus jeglicher Forschungslogik heraus thematisiert werden. Du kannst Nachhaltigkeit so positivistisch angehen wie poststrukturalistisch. Kein Thema kann mit einer bestimmten Forschungslogik in Verbindung gebracht werden. So, Institutionenpolitik. Das heißt aber, das, was eigentlich gemacht werden müsste in dem Sinne, ist Institutionenpolitik. Okay, was heißt das? Der Mainstream, die Neoklassik, hat ganze Traditionen in Deutschland abgewirtschaftet. Frankfurt wäre ja zum Beispiel ein Beispiel. Heterodoxe Traditionen in Deutschland sind einfach weg. Die wird man nicht wiederbeleben, ich weiß nicht, wie man sie wiederbeleben kann, ohne, und das ist schon ein politisches Problem, massives Geld. Also entweder hat man einen zweiten Soros, wenn das plurale Netzwerk Soros dazu bringt, so ein zweites IFO-Institut zu gründen, das genau dieses gleiche Standing hat. Und jedes Mal, wenn das IFO-Institut irgendwas raushaut, genau eine Gegenmeinung, das genauso wissenschaftlich akzeptiert wird wie die anderen, dann hat es eine Chance. Ansonsten ist der Diskurs in Deutschland so durch die Institutionen so festgefahren und so hegemonial geprägt, würden die in Kassel sagen, dass eine Alternative ohne Geldeinsatz und ohne das Politische nicht möglich ist. Aber nicht innerhalb der Fakultäten, nicht innerhalb der Institution, sondern wahrscheinlich neu. Und das ist vielleicht das, was du dann meinst, mit über ein neues Thema eine neue Institution gründen, die dann eine echte Alternative sein kann.
Ja, das geht jetzt irgendwie so ein Stück zurück. Also es soll jetzt, was ich sagen wollte.
Zwei Schritt vorwärts, einen Schritt zurück.
Okay. Also zurück zu der Diskussion, was ist Pluralismus, was wollen wir überhaupt? Da ist jetzt ein paar Mal das Ding gefallen, dass Menschen die Flucht aus der Ökonomik in die zum Beispiel internationalen Beziehungen, Soziologie wagen würden oder getan haben, wie ich das angeblich getan habe. Ich würde das nicht, ehrlich gesagt, als Flucht bezeichnen, sondern das ist eine bewusste Entscheidung gewesen und für mich ist es kein Raus aus der Ökonomik, um das nochmal vielleicht klarzustellen. Für mich sind es keine, also ich finde es wichtig, dass wir entweder Richtung interdisziplinäre oder transdisziplinäre Forschung und Lehre gucken. Und für mich ist das, was ich jetzt mache, nicht unökonomisch oder raus aus der Ökonomik.
Nein,
und deshalb wäre für mich, ja, aber deshalb, also für mich, wenn wir darüber reden, was wir wollen und was Pluralismus ist, dann bin ich da nicht raus aus dem Fach, sondern für mich ist das eine eher inter- oder transdisziplinäre Sicht auf diese Sachverhalte. Und von daher würde ich dann fragen wollen, was ist die Ökonomik? Was wären die Schritte, um das zu verlieren, um da rauszugehen, um dass wir es als Flucht bezeichnen, was Leute machen? Weil, ja, wie gesagt, ich sehe es nicht so sehr, als wäre ich jetzt da raus und irgendwie verloren aus dem Ökonomik-Ding.
Da stimme ich dir absolut zu. Ich meinte auch nur diese Disziplin, die Ökonomik genannt wird, in den Schulen, die Lehrstühle für Makro, Mikro und so weiter, VWL haben. Das ist, was die Leute, die anfangen, Ökonomik oder Ökonomie zu studieren, so. Das ist die Disziplin oder das, was ich mit Fach meine. Und dementsprechend machst du natürlich die gleichen Sachen inhaltlich, aber eben in einer anderen Disziplin. Und die Frage ist, wie man es schafft, diese Disziplin an den
zu erhalten.
Zu reformieren, zu erhalten, wie auch immer. Ich wollte nicht sagen, dass du unökonomisch bist.
Gut, das ist halt die Frage. Muss ein heterodoxer Ökonom, ob nun Kassel, sonst wo, ja, muss der sich auch über ein Wechselkurssystem äußern können? Muss er darüber Ahnung haben, ja? Ist das so oder ist das nicht so? Und dann ist man auch so ein bisschen in den traditionellen Diskussionen drin. Zwei Bemerkungen, wie kann man reformieren? Die eine ist, man gründet eine Uni, ja, und es gibt ja in den USA zum Beispiel eine Alternativuni seit vielen Jahren, seit den 30er Jahren, ja, als der Faschismus losging, Elvin Johnson, die New School for Social Research oder jetzt New School University, ja. Die hat dann immer Finanzierungsprobleme, aber das hat Herdecke ja nun auch. Also das wäre eine Variante, ja, nicht als Konkurrenz zu Bergkastel-Kues, sondern als eine Weiterführung vielleicht oder ein Komplement. Und dann hast natürlich du recht, Alexander, wenn du sagst, das System Althoff, wie wir es mal in Preußen hatten, als der damalige preußische Wissenschaftsminister, hieß etwas anders, der hat gesagt, Werner Sombart kommt nach Breslau. Fakultät hat gesagt, wir wollen den nicht. Hat der gesagt, es ist mir völlig egal, wenn ihr jetzt nicht Ruhe gibt, schmeiße ich euch alle raus. Ja, etwas übertrieben. Sonst hätte es den modernen Kapitalismus von Sombart in dieser Form wohl nie gegeben. Aber das ist heute keine tragbare Art und Weise mehr. Ja? Und wer weiß, wen wir dann hier als Wissenschafts- und Kultusminister haben. Dann werden da ganz bestimmte parteipolitisch erfreuliche Hanseln reingesetzt. Und da gibt es aber eine andere Variante. Und ich hatte das mal vorgeschlagen. Man macht das mit einem Losverfahren, ja, ein Roulette-Verfahren. Das heißt also, 30-40% aller Professuren werden besetzt, wenn die Leute entsprechende Qualifikationen haben und zum Thema passen, ja. Und dann wird eine Glücksfee oder ein, was männlich Glücksfee, weiß gar nicht, was wären die männliche Form, weiß jetzt nicht.
Glücksfrauen.
Bitte?
Glücksfrauen.
Glücksfrauen, ja. würde gewählt und diese Person, ja, die wählt dann, da werden dann die Würfel geworfen und durch Zufall wird dann jemand bestimmt. Denn das Problem ist ja folgendes, wir brauchen ein Gegengewicht gegen den, wir brauchen etwas wie zufällige Mutationen. Ja? Also wir haben 10 Frösche in einem Teich sitzen und die sind alle blau, also jetzt von der Farbe her. Ja? Und jetzt kommt ein Frosch und der ist grün und der sagt, ich würde gerne bei euch reinspringen, weil mir grüne Frösche besser gefallen. Jetzt nehmen wir mal, das ist ein Berufungsverfahren, ja? Das kann nicht klappen. Das heißt also, wenn diejenigen, die jetzt etabliert sind, darüber entscheiden, ob sie sich kritische Leute reinholen, dann ist das Ergebnis klar. Und das haben wir jetzt auch in den Berufungsverhandlungen. Die Frage ist also, wie können wir dafür sorgen, dass auf der einen Seite nicht der Staat das bestimmt oder Politiker oder irgendein nepotistisches System und auf der anderen Seite aber auch nicht die, die drin sitzen, die natürlich die Kritik draußen halten, Kuhn hin oder her, ja. Und dann habe ich gesagt, okay, dann machen wir ein Wahlverfahren. Es wird gelost, die Leute werden dann auch nicht größenwahnsinnig, wenn sie berufen werden, weil es ja Zufall war. Und dann werden eben auch kritisch alternative Leute landen in den Fakultäten, obwohl denen, die da jetzt drin sitzen, obwohl denen das nicht gefällt. Da habe ich nicht gerade Zuspruch, auch in Erfurt nicht erfahren. Aber ich sage nur, die Griechen haben ihre höchsten Staatsämter, zum Beispiel das des Schatzmeisters, auch so besetzt. Und es hat über Jahrhunderte funktioniert.
Also ist alles ganz einfach.
Weil sie es nicht mehr so machen.
Aber ich möchte nochmal von den kleinen Details, wie wir das machen jetzt mit den Fröschen und so, weg nochmal zu ein paar Fragen, die uns vielleicht dabei helfen können, wie wir zu neuen Räumen von pluraler ökonomischer Lehre führen. Und zwar Lehrstuhlbesetzung. Ich war jetzt, um nochmal eine andere Sicht aufzubringen, bei einer Bundesfachschaftenkonferenz der WISO-Fakultäten, also Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Fakultäten, nochmal die andere Sicht auf die Dinge. Und Lehrstuhlbesetzung ist wirklich für Studenten unmöglich zu beeinflussen. Also es gibt gewisse rechtliche Schmeicheleien, wo die Studierenden schon einen Sitz haben oder so. Aber so wie Sie mir das berichtet haben aus Ihrer Erfahrung, ist es de facto ein Witz. Also es ist eine totale Verarsche, so um das jetzt mal gut Deutsch zu sagen. Und ein Punkt, den Sie mir gesagt haben, war, selbst wenn da jetzt aus welchen Gründen auch immer ein heterodoxer oder eine heterodoxe Professorin auf die Stelle kommt, dann hat die das nicht leicht. Und dann hat die das Problem, was man hat, wenn die ökonomische Lehre eine kanonisierte Lehre ist. Das heißt, wenn es, das ist auch wieder Kuhn, ja, wenn es von unten nach oben in einem durch aufgebaut ist und wenn man einen Baustein aus diesem Gebäude rausnimmt, dann fällt alles zusammen. Das heißt, wenn wir einen heterodoxen Makroprof haben oder gar noch einen Mikroprof, noch viel schlimmer, ja, dann kann der seine Lehre nicht machen oder die. Oder sie macht sie und dann beschweren sich die Studierenden, weil sie halt dann später Probleme kriegen und irgendwie ihre Klausuren nicht schaffen. Das heißt, meiner Meinung nach, es ist natürlich ein größeres Projekt, müsste man aber die Frage stellen, okay, wie kommen wir von dieser kanonisierten Lehre weg? Wie kommen wir von dieser Form weg, dass das alles quasi so ein Wust ist? Und eine wichtige Frage, die Sie ja aufgebracht haben, Herr Kessler, ist genau die Frage nach der Wissenschaftlichkeit, nach Wissenschaftsverständnissen. Ja, das taucht immer mal wieder auf, aber man traut sich überhaupt nicht an diese Frage ran. Ja, das ist aber auch nicht die Frage, die ich jetzt hier irgendwie nochmal auf den Tisch bringen möchte. Das ist ein riesiges Ding, sehr weites Feld. Sondern ich möchte nochmal auf diese Geldfrage zu sprechen kommen, die ja hier immer wieder auch angeklungen ist, dass das ja so wichtig ist und dass wir einen zweiten Soros brauchen. Das ist die Frage, ob man das will. Die Frage ist, weniger glaube ich, wo kriegen wir jetzt die Tonnen von Geld her, sondern die Frage ist, okay, wie können wir diese Kriterien gestalten, nach denen Geldern verteilt und verwendet werden? Also ich weiß nicht, wer von euch in Fachschaften aktiv ist oder so oder in Hochschulpolitik und wer den Hochschulpakt 2020 kennt, aber da wird ganz groß entschieden, jetzt gerade in Nordrhein-Westfalen, wie Gelder vergeben werden. Und in der Ökonomik ist es so, dass die Gelder halt nach Publikationslisten vergeben werden. Ja, und ihr wisst genau, welche Kriterien gelten, wenn man publizieren will in den A-Journals und wenn man hochkommen will in den Rankings. Das ist einfach so. Das sind halt, was wir jetzt sagen würden, Mainstream-Inhalte. Und da stellt sich mir halt wieder diese Frage, was sind die Grundlagen für die Gestaltung und die Kriterien für die Gestaltung von ökonomischer Lehre? Und ihr habt das vielleicht ab und an gemerkt, ich will von diesem Lehrbegriff weg. Ich möchte hin zur Bildung, zu der Frage, okay, diese Form, ja, also wie müssen wir die denken? Müssen wir jetzt gucken, okay, wie kriege ich irgendwie ein riesen Denkgebäude von Neoklassik oder moderner Ökonomik, wie man das jetzt auch immer nennen will, wie kriege ich das in die Köpfe von Leuten? Oder will ich denken, okay, was brauchen diese Leute eigentlich für ihre Entwicklung? Ja, also wir sagen mal, Deutschland ist das Land der Universitäten und so. Humboldt hat vielleicht auch der ein oder andere gehört, aber halt diese Frage zu stellen nochmal, von wo gehen wir aus, wenn wir Lehre gestalten wollen, wenn wir Bildung gestalten wollen und welche Fragen müssen wir uns da stellen? Das finde ich einfach nochmal wichtig und das ist keine Sache von Rumlabern und Therapieren und so, das sind knallharte Rechtsfragen, das sind Finanzierungsfragen, das sind Fragen von der Form, von den Strukturen, die uns ermöglichen, ein gewisses Bildungsideal oder was auch immer darin zu ermöglichen, was wir uns wünschen und ich denke, der Diskurs darüber ist erstmal ein guter Anfang.
Ja, es ist ja auch eine Konferenz in Planung über das Thema, was wird in den Lehrbüchern vermittelt, was soll da drinstehen, wird so in einem halben Jahr ungefähr veranstaltet. Und erfreulicherweise machen da auch die Studenten, die Hauptleidtragende sozusagen sind, machen da auch mit. Es gibt ja einen internationalen Aufruf auch von Seiten der Studenten. Und das kann auch gerne jemand von denen, die jetzt nicht hier sitzen, mal kurz sagen, worum es da geht.
Ich war da leider nicht beteiligt.
Vielleicht fällt es dann leichter, da sachlich drüber zu reden.
Ja, ich bin Jonathan vom Netzwerk Plurale Ökonomik, wer hätte es gedacht. Ja, wir haben festgestellt, dass eben das Problem von Ökonomisierung von Lehre und von Einseitigkeiten in der Lehre kein rein deutsches Problem ist, sondern ein sehr internationales Problem, und haben festgestellt, dass es viele andere Gruppen auf der Welt gibt, die sich auch mit diesem Thema auseinandersetzen, und haben uns dann eben mit denen zusammengeschlossen, um einen Aufruf in Bewegung zu setzen, und haben diesen im Mai dann veröffentlicht. In dem Aufruf haben wir Pluralismus versucht, irgendwie in einer gewissen Weise zu definieren. Es geht, glaube ich, mehr in die Richtung von Pluralität, das, was du angesprochen hast. Einmal so, ging es um Pluralität in Theorien. Also wir brauchen eben verschiedene Schulen, verschiedene Theorien, die eben einbezogen werden. Es geht um, magst du weitermachen?
Genau, also Pluralismus in Methoden sind so einfache Schlagworte, die man dann irgendwie verwendet hat, aber auch begründet mit der Krise, der Wirtschaftskrise, die uns vorbeigegangen ist und wo wir keine merkliche Veränderung der Lehre oder der Forschung gefunden haben. Aktuelle Probleme, die wir halt, wie das halt gerade auch schon angeklungen ist, immer wieder nur aus dieser einen Perspektive präsentiert bekommen. Genau. Und was war die konkrete Frage zum internationalen Aufruf?
Ja, was da so drin steht und vielleicht auch, wie der denn rezipiert wurde, weil ich hatte den Eindruck, dass da eine erstaunliche Resonanz ist, die euch auch erstaunt hat.
Genau, also wir von der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit haben halt zuvor Professoren, Professorinnen angeschrieben und gefragt, ob die diesen Brief unterstützen oder diesen Aufruf unterstützen. Und im Nachhinein dann auch währenddessen in Pressekontakte aufgebaut, die auch jetzt weiterhin bestehen und praktisch so einen, so einen neuen Referenzpunkt etabliert, dass diese Bewegung halt eine internationale ist und uns praktisch, weiß ich nicht, wieder in den öffentlichen Diskurs gebracht. Willst du noch was dazu sagen, Samuel?
Also ich bin der Samuel, auch vom Netzwerk Plurale Ökonomik und der Öffentlichkeitsarbeit. Und ja, es war auf jeden Fall sehr, sehr erfolgreich, auch dadurch, dass wir am Anfang direkt ins Handelsblatt gekommen sind und in den Guardian und Financial Times. Und das haben dann wiederum viele andere Leitmedien aufgegriffen. Und was sicherlich gelungen ist durch diesen internationalen Aufruf, dass wir dieses Thema jetzt einmal platziert haben. Und es kommen immer wieder Beiträge, die sich darauf beziehen, also auch zum Beispiel Hans-Werner Sinns Beitrag in der Süddeutschen Zeitung vor eineinhalb Wochen oder so, wird jetzt platziert in diesem größeren Diskurs um Kritik an der VWL, Veränderungen an der VWL, studentisches Movement, Pluralismus und so weiter und so fort. Das heißt, das ist einmal platziert worden, und das ist, denke ich, einer der größten Erfolge, die wir damit erreichen konnten. Und Faustregel ist so 60 Gruppen aus 30 Ländern. Man kann auch auf die Website gehen, ICIP.net, und das ist ziemlich beachtlich, wenn man so die Weltkarte sieht, wo diese ganzen Organisationen herkommen. Und das ist natürlich erst ein Anfang. Jetzt vor eineinhalb Monaten ungefähr in Tübingen war das erste physische Treffen, wo wir über unsere Entscheidungsstrukturen geredet haben und internationale Arbeitsgruppen aufgemacht haben, zum Beispiel für Curriculum Change, dass wir eben nicht dem Institute for New Economic Thinking oder CORE dieses Feld überlassen, sondern wirklich die Studierenden zu einer wichtigen Stimme und zu einem wichtigen Akteur werden lassen bei dem Kampf um die Veränderung der VWL.
Ja, was mir da noch gefallen hat an dem Aufruf war, dass auch Geschichte des ökonomischen Denkens und Wirtschaftsgeschichte da drin sind. Und wenn wir die Finanzkrise uns angucken, ja, viele Modelle sind im Umlauf, nicht? Die Leute rechnen sich die Köpfe heiß und die PCs werden endlich ausgelastet, ja. Krise hat es trotzdem gegeben, trotz der ganzen Rechnereien.
Und wenn man sich das Buch vom guten alten John Kenneth Galbraith über den Crash 29 anguckt, wo er so 4, 5 Basalfaktoren der Auslösung zu Gemüte führt, dann sieht man, naja, so falsch hat er da nicht gelegen. Und Kindelberger und so, noch ein paar andere Autoren, also das ist zumindest als Ergänzung gar nicht falsch, um frühzeitig die Glocken läuten zu hören. Ich glaube, Oliver.
Als erstes nochmal die Einladung. Es wäre wunderbar, wenn gerade der Kontakt zur EP bestehen würde. Nicht nur, weil da auch 500 Leute sitzen, oder Wissenschaftler sitzen, die dasselbe Interesse haben, sondern ich glaube auch, dass gerade im Zusammenspiel vielleicht der Handlungsradius größer werden könnte. Um den einen Punkt nochmal zu sagen, auf einen anderen Punkt einzugehen, Interdisziplinarität, wie hier gerade hochkam, ist natürlich oft gepredigt und selten erreicht, gerade weil, das Problem ist doch hier, während wir sind alle bewusst, dass empirische Probleme nicht in disziplinäre Grenzen fallen. Ja. Wenn es aber um Berufungen geht, wenn es um Forschungsgelder geht, wenn es um Institutionenpolitik geht, dann sind das sehr wohl disziplinäre Grenzen, die wirken. Und die kann man nicht so einfach auflösen. Und da, vielleicht ist Soros das schlechte Beispiel, aber vielleicht ist da doch der Aufruf, ich weiß nicht, vielleicht doch an die Parteien, oder vielleicht, dass es doch zu erkennen ist, dass Wissen ein politisches Problem zumindest ist. Es gibt immer noch die Freiheit von Forschung und Lehre und da wird auch keiner eingreifen wollen. Aber zu erkennen, dass wenn ich unabhängig von dem Parteispektrum oder wenn jede Partei dieselben Experten fragt, dann müssen sie sich nicht wundern, wenn sie dieselben Antworten kriegen und dann kommt auch dieselbe Politik raus. Das heißt, wenn ich wirklich eine alternative Politik formulieren will und ich würde mal unterstellen, dass vielleicht 1 oder 2 Parteien das wollen, und damit meine ich noch im demokratischen Rahmen, dann wäre hier doch ein Weg, gestalterisch möglich zu werden, weil da kann noch das Geld herkommen, das wir vielleicht brauchen für eine Institutionenpolitik.
Man könnte sich ja Stiftungsprofessuren, die von einer Partei heterodoxe Finanzmarktforschung. Ich meine, wenn alle Unternehmen von Google sonst was Stiftungsprofessuren machen können, wieso sollen das nicht auch andere machen können, nicht? Geld genug ist ja da. Wenn man sich mal anschaut, wie viel Geld die Parteien kriegen, jetzt nicht unmittelbare Parteienfinanzierung, sondern die Stiftung, da fließt es ja rein, ja? Ist ja nicht falsch, weil manchmal auch heterodoxe Natur davon unterstützt werden, aber auch generell ist nicht falsch, weil da zivilgesellschaftliche Prozesse ja auch in Gang kommen. Ja, warum nicht?
Ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen und sagen, wir haben gestern wahrscheinlich und heute auf den Tageszeitungen diese schönen Bilder gesehen, ja, eine Sonde landet auf irgendeinem Kometen. Also toll, also 20 Jahre fliegt dieses Ding, es ist unglaublich beeindruckend. Ich wollte mal Astrophysik studieren, habe es dann sein gelassen, weil ich in Mathematik dann doch nicht so gut war, wie hätte sein müssen, aber es ist beeindruckend. Ja, es ist auch beeindruckend, irgendwelche subatomaren Teilchen und Higgs-Bosonen jetzt nachzuweisen im CERN unter den Alpen, irgendwo in der Schweiz. Die Frage ist, wollen wir uns das leisten? Sollten wir uns das leisten und Milliarden in das CERN stecken und Milliarden in einen kleinen Voyager zu stecken, der auf einem Planeten, einem Kometen landet und gleichzeitig fehlen uns Gelder in der Entwicklungszusammenarbeit, es fehlen uns massive Gelder in Forschungen alternativer Provenienz, was auch immer das sei, Kooperation mit Akteuren vor Ort in Schwellenländern, da fehlt uns das Geld, dass wir ausgeben, milliardenweise, um die Higgs-Bosonen nachzuweisen. Und Higgs bricht in Tränen aus, als er praktisch sieht, dass seine Theorie jetzt auch noch eine empirische Referenz hat. Toll, ich finde es wirklich beeindruckend. Aber sollten wir uns das wirklich noch leisten? Und sollten wir nicht einen gesellschaftlichen Diskurs, das geht nicht per Order de Mufti und sagt, das ist jetzt einfach weg, ja, das ist autoritär, aber sollten wir einen gesellschaftlichen Diskurs nicht darüber führen, ob wir diese Wissenschaft mit Steuergeldern in diesem Umfang noch finanzieren dürfen.
Ja, wir haben eine Meinung. Während Arif unterwegs ist, vielleicht ist ja Geld für die Grundlagenforschung im physikalischen Bereich und in den anderen Bereichen denkbar? Also ich finde das schon wichtig.
Also ich finde es, dass Sie da letztendlich der Wissenschaft an sich einen ziemlichen Bärendienst tun, wenn Sie sagen, dass die Leute vom CERN irgendwie jetzt überfinanziert seien. Weil die Leute vom CERN werden genauso sagen, dass Ihre Professur vielleicht völliger Blödsinn ist. Da finde ich es also viel sinnvoller, von der Universität aus, vom universitären Kontext aus, lieber mal zu sagen, hey, müssen wir Kriege führen oder dergleichen? Ist das nicht viel lieber, also viel eher ein Punkt, wo wir Gelder kürzen müssten, die vom Staat ausgegeben werden und nicht noch innerhalb der Wirtschaftszone, innerhalb der Wissenschaft so eine Debatte aufmachen?
Also die Frage, ob wir Kriege führen sollen, diskutiert die Wissenschaft seit 2500 Jahren, hat nichts gebracht, weil die Politik Kriege führt. Wir könnten natürlich überlegen, ob wir Forschung in kriegswichtigen Bereichen, Waffentechnologie, weiterführen wollen. Wir können sagen, gibt es eine Transparenzpflicht für die Forschung? Und wie, gegenüber wem? Gegenüber dem Parlament, gegenüber der Öffentlichkeit? Muss, und das ist ja passiert, müssen Forschungsinstitutionen, Technische Universität München zum Beispiel, ihre Finanzierung durch militärische Institutionen einfach offenlegen. Jetzt kommt aber genau das Problem, dass Sie sagen zu mir, ich erweise der Forschung einen Bärendienst, aber natürlich wollen wir doch, dass diese Forschung, Grundlagenforschung, die militärisch verwandt wird, nicht stattfindet, oder? Also sagen wir, gebt da kein Geld hinein, lasst diese Lehrstühle austrocknen. Nichts anderes sage ich auch als gesellschaftliche Debatte, ob wir uns angesichts dieser Situation, in der wir sind, Klimawandel, es noch leisten sollen, Milliarden auszugeben, um irgendwelche subatomaren Teilchen zu erforschen. Und ich glaube, nein. Aber das ist meine Meinung, die sich in einem Diskurs bewähren muss oder dann halt eben nicht.
Nochmal zurück zu dem, was Sie hier vorne gesagt haben. Ich habe leider Ihren Namen vergessen. Es ging um Institutionen und dass der einzigste Weg wäre, so wie ich es verstanden habe, dass wir die bestehenden Institutionen sozusagen auswachsen, um halt ja, die Dominanz der Mainstream-Ökonomik zu brechen. Und ich glaube, Ihr Punkt war so ein bisschen, dass man halt die bestehenden Institutionen nicht verändern kann, weil die neoklassischen Profs auf ihren Punkten sitzen und da eben nicht so groß Veränderungspotenzial da ist und so weiter. Und ich glaube, ich sehe das nicht ganz so. Ich glaube, dass sehr, sehr wohl großes Potenzial darin besteht, die innerhalb der bestehenden Universität sozusagen Veränderungen herbeizuführen. Und das sieht man ja auch daran, dass es einfach sehr viele Studierendengruppen gibt, immer mehr davon, die an immer mehr deutschen Universitäten alternative Vorlesungen oder Seminare organisieren, die auch sogar mit Credits in diese Institution Universität reingetragen werden und genau diesen Veränderungsprozess innerhalb dieser Institution eben anstoßen. Und das ist einfach von unten heraus gestartete Veränderung, die funktioniert. Und ich glaube, da ist noch wesentlich mehr Potenzial. Und ich denke nicht, dass es nur gehen kann, indem wir andere Institutionen gründen.
Ja, danke schön. Ich möchte noch einmal zurück zu der Debatte, wollen wir bestimmte Wissenschaft haben oder wollen wir sie nicht haben, weil sie für zum Beispiel Kriegsführung genutzt werden kann. Ich finde es ziemlich schwierig, weil wer soll das entscheiden? Was wollen wir, was wollen wir nicht? Weil letzten Endes ist das eine sehr persönliche Sache und klar, niemand möchte irgendwie irgendwelche Wissenschaft fördern, die letzten Endes im Krieg benutzt wird. Aber wo hört es dann auf? Also wer entscheidet, welche Wissenschaft ist quasi gute Wissenschaft, erwünschte Wissenschaft und welche eben nicht? Und ich finde, dass man genau die Frage nicht stellen sollte, sondern dass man eine Lösung finden sollte, wo eben das durchfinanziert werden kann. Wenn man halt eine Idee hat, wenn man was erforschen möchte, dann tut man das. Und das ist egal erstmal wofür. Ich sehe eben nicht den Punkt, dass man da irgendwie dann die erstmal gucken soll, was kann daraus eventuell werden, weil das irgendwie in so einer Regulierung endet, die irgendwie letztendlich doch nur von der Politik gemacht werden könnte und dass dann wieder irgendwelche parteipolitischen Interessen sind und jeder macht dann mit der Wissenschaft, worauf er gerade Lust hat. Also ich sehe das sehr, sehr problematisch.
Es gibt ja ein schönes Buch von Philip Marowski, das heißt Machine Dreams, und da zeigt er auf, wie nach dem Zweiten Weltkrieg ganze Bereiche der VWL, die heute auch gelehrt werden und so harmlos aussehen in gewissem Sinne, dass die vom Pentagon und so weiter gefördert worden, ja. Also die ganze Spieltheorie verdankt sich dem ein bisschen institutionell, aber auch andere Dinge, ja, OR und so weiter. Und das Problem ist natürlich, das hat übrigens der VWL einen großen Freiraum gegeben, weil die Leute haben das selten verstanden. Es war auch nicht wirklich anwendbar. Wir können die ganze Kommunikationstechnologie ist dann in Frage gestellt, weil da ja die ganzen Abhördinge entwickelt werden. Kommunikation können wir auch dicht machen, weil da lernen die Menschen, können Techniken gelehrt werden, wie die Regierung die Bevölkerung manipuliert. Gibt jetzt so einen neuen Beraterstab. Insofern ist das schon schwierig, aber so hat es das ja auch nicht gemeint.
Nur noch ein Punkt vielleicht. Wir sollten uns klar machen, dass es natürlich jetzt, das war mein Einstieg, in der Gegenwart keine unpolitische Wissenschaft gibt. Also nicht, dass die ist nicht parteipolitisch. Da geben nicht die Grünen Geld. Aber natürlich gibt es sozusagen die DFG, die Deutsche Forschungsgemeinschaft, die setzen intern Schwerpunktthemen. Ja, und die forschen zum Beispiel jetzt, das ist ein Milliardenauftrag, über das Hirn, ja, um dann den Menschen nachzubauen und zu sagen, so funktioniert das Hirn. Bei dieser ganzen Forschung sind keine einzigen Sozialwissenschaftlerinnen dabei. Als wäre das Hirn etwas, was völlig solipsistisch, losgelöst von sozialen Kontexten sich entwickelt. Keine Erziehungswissenschaftlerin. Das sind Entscheidungen, die Ergebnisse prägen. Und ich würde sagen, wir sollten uns überlegen als Gesellschaft, ob wir nicht in eine andere Richtung gehen wollen. Nicht parteipolitisch, sondern ob wir andere Forschung mit anderen Zuschnitten fördern wollen. Weil es läuft ja schon zugeschnittene Forschung. Ich würde sie gern anders. Und das ist ja auch unser Thema.
Ich würde gerne mal die Frage stellen, ob wir in unserer universitären Ausbildung, ich meine, hier sitzen vielleicht hauptsächlich Leute, die irgendwas studieren mit Wirtschaft, in irgendeiner Form dazu befähigt werden, in diesem Korpus Universität solche Entscheidungen und solche Fragen von Ethik in wissenschaftlicher Forschung und dann auch natürlich Weitergabe zu entscheiden und zu beantworten und zu diskutieren. Ja, also ich habe VWL in Bayreuth studiert, ich hatte nichts dergleichen, was mich irgendwie dazu befähigt hätte, also im Pflichtcurriculum solche selbstreflexiven ethischen Fragestellungen zu beantworten. Und die Frage liegt, glaube ich, darin, zu gucken, okay, was wollen wir für Fragen in der Gesellschaft stellen? Ich meine, wir haben noch ganz andere Probleme als irgendwie Forschung beim CERN. So, also die ganze Postwachstumsgeschichte zum Beispiel beschäftigt sich ja mit einem sehr brisanten Thema. Und ich frage mich einfach nur, welche weiteren Punkte muss man sozusagen adressieren, wenn man Leute auch befähigen will, diesen Diskurs, den sie ja berechtigterweise fordern, zu führen. Und also das sind ja auch viele Dinge, die das Netzwerk eh schon fordert. Also es ist ein Sinn für das Gewachsene, ja, also Ideengeschichte. So, es gab nicht nur, also das Wissen in den Lehrbüchern, das ist Stand Null. Nein, es gab es schon viel, viel mehr davor. Und es gab Alternativen, es gab Entwicklungswege, es gab viele Zufälle, politische Interaktionen, wo dann einfach ein Lehrstuhl mit Keynes besetzt wurde oder mit Hayek oder was auch immer. Dann aber dergleichen halt auch Ethik. So, warum haben wir nicht in Universitäten vielleicht ein Grundstudium, Studium Generale oder eine durchlaufende Ethikveranstaltung oder so? Ja, also es sind alles so Ideen, zu überlegen, okay, wie können wir Lehre, Weitergabe von irgendwas an Universitäten anders denken, nämlich als Bildung, so wie es auch Leute vor uns schon mal getan haben in Deutschland, zum Beispiel.
Ja, ich bin vom Netzwerk N, Michael Flohr, aber auch Doktorand an der Uni Erfurt und ich probiere jetzt mal vieles einzufangen, was hier schon im Raum rumschwirrte und was auch meine Gedanken dazu waren. Also ich sehe auch die politische Verantwortung in jedem Fall gegeben. Wir haben das so schön überlegt. Im Grundgesetz steht ja in Artikel 5 nicht nur Freiheit der Forschung und so weiter, Kunst, sondern auch das enthebt nicht von der Treue zur Verfassung oder sowas ist dann im zweiten Satz. Und da stehen dann noch so andere Sachen der Verfassung drin, wie zum Beispiel nachhaltige Entwicklung, Umwelt, dass wir darauf Rücksicht nehmen müssen oder Pluralität in der Gesellschaft. Und deswegen sehe ich jetzt nicht nur, dass wir die Politik da draus lassen, denn die sollte das schon durch Förderanreize oder auch durch konkrete politische Einflussnahme auf die Hochschulen einwirken. Und dann die Rolle der Studierenden, die ist für uns im Netzwerk N sehr, sehr wichtig. Wir probieren die Studierenden auch zu empowern und dort praktisch ein bundesweites Netzwerk aufzubauen. Und es geht in erster Linie um nachhaltige Entwicklung, aber wir sind auch ziemlich nah zum Beispiel an Postwachstum und Pluralismus in der Ökonomik dran. Und für uns ist zum Beispiel wichtig, dass im ersten Semester eine Methodenvielfalt und Toleranz für verschiedene Methoden, wie du das auch gesagt hast, mit so einem Grundlagenseminar einfach gelehrt wird. Und ich frage mich, warum gibt es das zum Beispiel nicht an der Uni Erfurt? Wir haben die Möglichkeiten, wir sind eine kleine Uni, wir haben Sie, Herr Kessler, Sie, Herr Thumfert und Sie, Herr Peukert, Sie scheinen ja ziemlich nah an diesen Pluralitätsgedanken dran zu sein. Deswegen vielleicht zum einen meine Frage, was bieten Sie an? Wie spiegelt sich das bei Ihnen in der Lehre wieder? Und können wir da vielleicht in den nächsten Semestern was erwarten? Ich probiere zum Beispiel im nächsten Semester eine Veranstaltung anzubieten, von der nachhaltigen Entwicklung zur Postwachstumsgesellschaft. Und ich würde mich auch freuen, wenn mir dann praktisch die Türen eingerannt werden, damit auch die Studierenden zeigen, das ist denen wichtig, damit sich dann vielleicht auch in den Strukturen der Hochschule was ändern kann.
Ja, um da mal gleich, darf ich? Ja, was machen wir? Also wir beide zum Beispiel, der Oliver Kessler und ich, wir haben eine Ringvorlesung jetzt, wo auch Aref mit organisiert hat und ein paar andere, der Till auch, ja, als ja, ganz wesentlich, ja, das wollen wir mal festhalten. Gibt es eine Ringvorlesung? Ja, nicht zur Freude aller, auch in der Fakultät kann man so sagen. Man wird häufig inhaltlich darauf angesprochen, wie interessant und fokussiert das Ganze doch ist, was ja erfreulich ist, wenn mal inhaltlich und nicht nur Kürzungsdebatten stattfinden. Und da geht es um die Finanzkrise im weitesten Sinne. Das sind auch ethische Überlegungen, vor allem von den Frauen, die da eingeladen wurden, werden da eingebunden, auch Postwachstumsfragen. Ja, ist das denn sinnvoll, da so rauszukommen? Aber auch Vollgeld und Flassbeck und so weiter, ja. Also schon ist schon ein bunter Reigen. Also diese Ringvorlesung, ja, die da immer jeden Dienstag im Rathausfestsaal in der Regel stattfindet, und da kommen ja auch einige, gell, die Studenten, weil sie halt ein Stufo da belegen können und sich sagen, da ist mal ein bisschen Abwechslung und nicht immer die gleichen, die da was erzählen. Also das ist eine Sache. Eine zweite Sache ist, dass es nach der Reakkreditierung eine Veranstaltung gibt, Finanzwissenschaft 2. Und da steht jetzt drin Dogmengeschichte und Wirtschaftsgeschichte. Und da fragen sich einige, warum steht das unter Finanzwissenschaft 2? Und das hat einfach den Grund, weil man halt fixe Module hatte. Und es gab ja die Studentenproteste, die gesagt haben, genau das wollen wir mal haben. Da habe ich gedacht, dann schreibe ich es halt mal rein. Und da es ja so viele Module gibt, ging das dann durch, sagen wir mal. Also das wären mal zwei Dinge, die da passieren, und es gibt ja viele Stufos. Also zum Beispiel haben zufällig wir beide einen Stufo im letzten Semester zusammen gemacht über Schuld und Schulden, und da ging es um die Frage der Shoah, und das war im Grunde ein ununterbrochener normativer Diskurs. Ja. Und vielleicht letzte Bemerkung, es geht ja nicht nur darum, dass man eine wirtschaftsethische Veranstaltung mal macht. Ja? Das ist ja auch modern, kann man sagen, im schlechten Sinne. Also ja, Wirtschaftsethik, nicht? Also an fast allen Unis wird das mittlerweile angeboten. Ja, teilweise wird das sogar gefordert. Wenn ihr eine führende Uni sein wollt, wird dann von den Auditoren gesagt, ja, dann müsst ihr auch Wirtschaftsethik haben. Dann hat die Fakultät keine Lust, Geld hinzulegen. An einer großen deutschen Hochschule, die sich sehr viel auf sich hält, ist das so. Und dann muss das jemand ersatzweise machen, dann sollen Stiftungsgelder, klappt auch nicht. Und die das machen, in der Regel in Deutschland, Wirtschaftsethik, das sind die Märchenerzähler der Marktwirtschaft. Ja? Die erzählen dann, wenn die Ordnung stimmt, dann klappt das schon. Ja? Dann sagen einige, na, aber die Leute müssen auch ein bisschen aristotelische Tugend haben. Naja, gut. Also es gibt teilweise kaum harmlosere Veranstaltungen und ideologisch ärgerlichere, als die über Wirtschaftsethik. Dahinter steckt ein ganz anderes Problem, nämlich die Vorstellung einer objektifizierten, substanzontologischen Wissenschaft. Das heißt also, hier sind wir sind neutral, wir haben bestimmte Beobachtungsinstrumente und wir sagen jetzt, was draußen in der objektiven Welt so vor sich geht. Ja? Und das ist das Problem. Und jetzt ist das eine wissenschaftstheoretische Fragestellung. Können wir irgendeine Aussage über die Welt machen, ohne Wertungen, Bewertungen, ohne Affektionen und so weiter zu haben? Und es gibt viele Theorien, also mein Liebling im Moment ist ja der Whitehead, gell, die sagen, das geht nicht. Und das würde dann zu einem grundsätzlich anderen Wissenschaftsverständnis jenseits, das, was ihr eigentlich, glaube ich, auch wollt bei der Cusanus, ja, deswegen ja vielleicht auch der Cusanus drin, das würde zu einem völlig anderen Selbstwissenschaftsforschungsverständnis führen. Also das geht da in die unterste Schublade dessen, was man als die Grundlagen einer Wissenschaft dann begreift.
Also ich wollte auch auf dich reagieren vor allem, aber auch auf dich. Also ich glaube, einmal in Erfurt, also von meinen 3,5 Jahren, sage ich mal, hier in Erfurt, muss ich sagen, gab es relativ viel von diesen Veranstaltungen im Vergleich zu anderen Unis, wo vielleicht Volkswirtschaftslehre gelehrt wird. Also ich habe fast jedes Stufe, das Studium Fundamentale, was ich machen konnte, 3 von 4 hatten im weitesten Sinne was damit zu tun. Das war Geschichte des ökonomischen Denkens. Das war eine Ringvorlesung zu Postwachstumsgesellschaft und das war ein Stufu zu Nachhaltigkeit. Genau. Und ich glaube, da gab es schon einiges und einiges wurde auch zusammen mit der Hochschulgruppe Impuls organisiert, wie eben zum Beispiel auch dieses Semester durch Till vor allem. Und ich glaube, deshalb diese ganzen Versuche, extra noch was zu machen und irgendwie, also zu versuchen, was zu ergänzen zu der Lehre, die es an Universitäten gibt. Ich glaube, das sollte auf jeden Fall passieren und ich glaube, das hat auch niemand hier bestritten oder bestreiten wollen und das ist gut, um halt einfach so eine Zukunft zu bilden, aber ich glaube gleichzeitig, dass das halt nichts daran ändert, wer im Moment irgendwelche Lehrstühle besetzt und ich glaube, das ist auch, was Sie meinten, dass man eben hier den Lehrstuhl für Mikroökonomie nicht einfach ersetzt, austauscht, sondern dass man versucht, irgendwie so ein kritisches Bewusstsein unter Studierenden, unter jungen Nachkömmlingen, sage ich mal, oder auch Älteren schafft. Und ich glaube, das können solche Versuche und Veranstaltungen können das auf jeden Fall bewerkstelligen. Und, ja.
Also machen Sie nichts draus, dass ich meinen Namen vergessen habe, den vergisst meine Frau auch immer. Wie auch immer. Wird nicht gesendet, oder? Irgendwo, ah doch, lustig, ich hoffe, ich höre es nicht. Also apropos Ringvorlesung, nächste Woche haben wir Herr Ramelow, da können Sie ihn direkt fragen, was er denn vielleicht strategisch denn plant in dieser Richtung oder ob er es überhaupt als Problem sieht. Was wir konkret machen, würde ich sagen, ja, versuchen wir genau das. Der normative Diskurs ist anstrengend, das kann ich bestätigen. Wenn man, und das ist so ein bisschen von uns oder von meiner Seite so ein bisschen das Problem. Ich versuche schon, also ich glaube, ich langweile die Studenten inzwischen schon damit zu sagen, dass Wissenschaft kein Exklusionsmechanismus sein darf und auch nicht sein sollte. Und dass es eine Welt nach Popper gibt und dass man auch ruhig mal einen Foucault gelesen haben sollte oder Keynes oder Mengele oder was auch immer. Dann kommt aber immer automatisch die Reflexionsantwort, aber was fange ich jetzt konkret damit an? Wo ist der Anwendungsbezug? Und wenn man dann sagt, nein, darum geht es nicht, sondern es geht erstmal darum, so eine andere Art von Wissenschaftlichkeit zu erlernen, dann findet man bei 90%, und das ist keine geschätzte, statt ökonometrisch geschätzte Variable, 90% die Antwort, aber ich muss mein BA-Studium mit meinen Credit Points machen und ich will danach irgendwie einen Job haben. Das heißt, ich muss irgendwelche Kompetenzen lernen, damit ich ökonometrisch irgendwelche Statistiken machen kann. Heißt, kritisches Denken ist doch eigentlich innerhalb von 3 Jahren mit diesem Modulkatalog schwer einzubringen, weil sofort die Antwort kommt, was mache ich denn jetzt? Und wenn ich dann aber sage, nehmen Sie sich ein halbes Jahr Zeit, kein Unternehmen oder niemand wird es doch interessieren, ob Sie ein halbes Jahr länger oder weniger studiert haben, nehmen sich Zeit und setzen sich mal mit irgendeinem auseinander und unabhängig, jenseits von den BA-Imperativen, dann ist die Anschlusskommunikation oft nicht gegeben. Findet keinen Anschluss. Weil dann doch noch geschrieben, ja, aber kann ich nicht meine BA bei dem fünften Semester schon schreiben? Das ist dann die Antwort. Ja, was soll ich machen?
Nur ganz kurz, aber das ist ja auch, also ich würde das nicht als direkten Vorwurf an die Studis richten, sondern das ist ja auch eine systematische Voraussetzung. Ich meine, wenn gesagt wird, klar, in 6 Semestern so, BAföG gibt 6 Semester oder 7, keine Ahnung, so, dann muss man da irgendwie schnell durchkommen. Und dann gibt es dieses innerstudentische Konkurrenzding irgendwie, ja gut, ich muss in 6 machen. Das heißt, das ist ja auch diese systematische Voraussetzung, die sich da ändern muss. Und das Gleiche ist ja in der Ökonomie auch, das ist ja alles... es gibt halt gewisse Zwänge so, und die Frage ist halt, ob man die wirklich nur durch diese kritische Masse überwinden kann und sagen kann, okay, wir nehmen uns jetzt nochmal ein paar Jahre oder Jahrzehnte Zeit, bis irgendwann die Leute, die irgendwann irgendwo eine Ringvorlesung besucht haben, dann mal einen Lehrstuhl haben und dann irgendwie ihren Studis weiter so, oder gibt es halt andere Möglichkeiten, das systematischer zu verankern?
Ja, ich wollte da nur einen Namen für geben. Also es ist genau das, was ich meinte, also was Sie gerade und du auch erläutert haben, was ich meine, wenn ich sage, das sind ökonomisierte Strukturen. Und das ist dann auch schon so ein ökonomisiertes Selbstverständnis. So, also Silja Graupe macht da relativ viel zu. Die ist auch in der Gründung und Aufbau und so weiter von der Cusanus-Hochschule beteiligt. Einfach zu gucken, okay, was macht das auch mit mir? Ja, also das ist ja genau das, wenn man dann sozusagen das auch noch inkorporiert, weil man kaum Zeit und Raum hat, das zu reflektieren. Was macht das mit mir selber, wenn ich jetzt halt in 6 Semestern das Ding fertig machen muss, dann noch gleichzeitig irgendwie ganz viel Berufserfahrung, Auslandserfahrung und was auch immer haben soll? Und was macht das mit mir auch als Professor? Und da wirklich zu gucken, okay, welche Strukturen bringen sowas hervor? Das finde ich dann die wichtige Frage, aber hier gibt es noch andere wichtige Fragen.
Ich möchte etwas sagen zu den Grundlagen, nach meinem Dafürhalten, den wichtigsten Grundlagen. X-Teilchen und Herr X. Und da ist die Bildung, die Voraussetzung, um das zu verstehen, was dort passiert, eine gründliche naturwissenschaftliche Bildung nötig, die wahrscheinlich, ich habe das in Zusammenarbeit auch so ein bisschen genannt, kann sich erinnern, Herr Professor Burgert, Folgendes, dass man jetzt auch Sie gesagt haben, auch mal klären, bei der Fülle von Begriffen, die da fallen, da geht es bei mir im Kopf ganz schön rum, das schalte ich dann irgendwo ab, natürlich versuche herauszustellen. Und da ist ein Fachgebiet, was jetzt sehr ins Hintertreffen gekommen ist, das höre ich vom Deutschlandfunk, sehe auch nachmittags, studentisches Leben, dass fast keinem oder überhaupt niemand mehr passt, Physik studieren und Mathematik. Es ist vor Jahren schon so, wenn ich mal irgendwo stand und so, und da sagten die, oi, Physik, Mathematik. Peter Grünberg, ich steige jetzt mal ein ins Thema, hat vor etwa 6 Jahren Nobelpreis bekommen für, ich erkläre es ganz, was ich auch so ungefähr verstehe und nicht mehr, aber was ganz wichtig ist und von praktischer Bedeutung etwa 30, 40 Jahre später. Er hat sehr experimentell, das ist natürlich das Beste, was man machen kann, sehr dichte Magnetfelder erzeugt. Und mit denen konnte man zum Beispiel, das ist die Banalität fast, und das erlebe ich, weil ich sehr Musik mag, die Dichte der Felder und damit ab der CD statt 14, 15 Titel das Zehnfache, und ohne dass überhaupt ich einen extra Hebel, ich nenne es mal bedienen, ich war erstaunt, ich konnte erstmal nicht. So, jetzt zurück zu den Anfängen. Physik gar nicht mehr zu lehren, oder? Naja, das ist natürlich, Herr Professor Tumpfert, eine Grundlage, über die man politisch auch diskutieren muss, die Gelder und so, aber an erster Stelle müsste die Wissenschaft stehen und die Politiker sollten sich mit den Wissenschaftlern, die das wollen oder fördern oder auch was geleistet haben und möchten jetzt Gelder, zusammensetzen und entscheiden. Mit Wahlen geschieht das nicht, das ist klar, das ist, ich sage Banalitäten. Und überhaupt die Solidität, ja, ich sage es jetzt mal, die Solidität. Und das an erster Stelle mal so, wenn ich jetzt nur höre, Betriebswirtschaftslehre steht, das ist eigentlich ein Sackstraße. Das ist zu viel. Da komme ich nicht mit. Wenn ich das mal wollte, ich werde gar nichts mehr verstehen, weil ich verstehen möchte und wozu das dient, das haben wir gehört. Man wird doch nicht weiter. Oder wir haben inzwischen Postdemokratie, das hat man im Schnelldeutschlandfunk auch abgeschafft vor 2 Jahren. Was ist das? Ich habe mal die gefragt, angerufen. Ihr habt da mal, das war verschwunden. Oder es gibt keine Geschichte mehr. Das sind die Extremen, die sollten wir leisten. Solide Grundlagenforschung, wertfrei, jetzt kommt das Wort noch weg. Wertfreie Forschung ist wieder nötig. Wertfrei, ich erkläre es mal. es soll nicht sofort gefragt werden, was springt. Das wird immer Vorwurf gemacht, den Forschern beim Gelder vergeben. Ich will sehen nach 2 Jahren was. Die Frage sollten wir erstmal nicht stellen in der Grundlagenforschung. Die ist wichtig.
Okay, eine Frage haben wir noch. Oder sind es 2?
Ja, ich wollte auch etwas dazu beisteuern. Ich habe ja schon vor ein paar Jahren studiert, schon ein paar Jahrzehnte her. Das, was die Dame, die ja an der Cusanus-Gründung mitwirkt, sagte, das ist mir sofort aufgefallen. Das heutige Studium der heutigen Studenten, das ist kommt mir vor wie so ein Porsche, der ein Rennen fährt. Der Unterschied zwischen Lehre und Bildung, das ist, denke ich, das haben Sie ja gesagt, das ist das Kernproblem. Die Frage alles dessen, was da mit dieser Umstellung auf Bachelor und Master passiert ist und das, was auch der Herr ganz von mir aus gesehen links außen sagte, ich habe auch viel Kontakt mit Leuten, die studieren, das kann ich nur hundertprozentig unterschreiben. Die fragen sich, ich habe 3 Jahre Zeit, ich muss irgendwie ökonomisch über die Runden kommen und das, was heute Abend hier diskutiert wird, das ist mir alles viel zu viel, kann ich das anschließend überhaupt gebrauchen? Und da diese Frage beantwortet, denke ich, leider muss man sagen, die Mehrheit mit Nein, sondern die sagen sich, ich will nach 3 Jahren einen Job haben und möglichst einen guten. Und all das, was mich dabei stört auf diesem Wege, das lasse ich so weit, wie es irgendwie geht, weg. Und die Frage, die sich die Diskutanten und natürlich auch die in den Netzwerken stellen müssen, wie kommen wir an die 90% ran? Sie haben gesagt, 10% interessieren sich dafür. Und die Frage ist, wie kann man an die 90% rankommen? Die ist ja noch unbeantwortet und das ist also auch eine Systemfrage. Diese Umstellung Bachelor-Master hat natürlich dazu geführt, dass Bildung in den Hintergrund gedrängt worden ist und was wir heute haben, ist Ausbildung in großen Sphären, nicht nur bei den Geisteswissenschaftlern, auch bei den anderen. Die Frage ist heute überhaupt gar nicht diskutiert worden, die Systemfrage, diese Umstellung, ob das sinnvoll ist oder nicht. Und ein letztes Wort, es ging hier um die Frage, wer bestimmt, welcher Professor da ist. Das ist schon immer so gewesen, wer es Geld gibt, der sagt doch, was gespielt wird. Also wer das Geld gibt, der bestimmt doch die Musik. Und das ist dabei ist also der Gedanke, das darf nicht bei Order Mufti sein, der ist zwar ehrenwert, aber das macht man heute nicht mehr direkt, dass der Minister sagt, ich will den Herrn Meier oder den Herrn Müller, aber es gibt sehr subtile Möglichkeiten, um dafür zu sorgen, das wissen Sie ja viel besser als ich, damit eben nicht der Meier, der kritische Meier, sondern der unkritische Müller da kommt.
Ja, hallo, also zur Systemkritik will ich mich jetzt erstmal nicht äußern. Ich wollte eigentlich nur eine kleine, kurze und knackige Frage an das Netzwerk für plurale Ökonomie stellen. Und zwar, wie sieht denn die Situation mit den Lehrstühlen in Frankreich aus? Wie sieht es denn in Großbritannien aus? Wie sieht es in anderen Ländern aus? Haben dort Lehrstühle irgendwie die Möglichkeit oder gibt es dort Möglichkeiten für Professoren, dort an gewisse Lehrstühle ranzukommen?
Wer möchte antworten? Also wir haben ja viele von der... Können wir nicht auf die Frage direkt antworten? Oder wie sollen wir das machen?
Also in Frankreich sieht es gerade ganz schlimm aus, weil gerade, also Frankreich, Hort der Regulationsschule, tolle Wissenschaftler, die ein tiefes Verständnis von ökonomischen Zusammenhängen hat, die überhaupt die Urväter dessen sind, was heute über Varieties of Capitalism läuft, was eigentlich nur eine degenerierte Version ist. All die werden systematisch, wie hieß es schön, trockengelegt, abgeschafft.
Abgewickelt.
Leute, die, es gibt zum Beispiel eine Gruppe, die Appalled Economists in Frankreich, eine, die kriegen heute reihenweise keine Professuren, weil es eben politisch nicht gelöst wird. Ich glaube, das Schlimmste, was für Frankreich passieren konnte, war eigentlich, dass Jean Tirole den Nobelpreis gekriegt hat. Damit ist der Diskurs wieder komplett gekippt.
Genau, ich wollte eigentlich auch nur ganz kurz was sagen. Auf der einen Seite ist es natürlich richtig, auf der anderen Seite wird es oft immer so schwarz gemalt. Also ich habe jetzt hier das Gefühl, natürlich ist es sehr eine schlechte Situation der Ökonomik, aber in der Praxis ist es ja auch so, ich meine, es gibt ja Lehrstühle, die noch ein bisschen heterodoxer arbeiten, es gibt ja auch viele Ressourcen, auf die wir zugreifen können. Was mir so ein bisschen in der Diskussion gefehlt hat, ist eigentlich die Tatsache, wir haben jetzt sehr viel über Inhalt geredet, was wir zusätzlich noch haben wollen. Und das ist eine Diskussion, die müssen wir führen, aber die werden wir nie abschließend führen. Weil es wird immer jemanden geben, der sagt, es gibt noch einen zusätzlichen Kurs, den wir brauchen. Wir müssen Wirtschaftsethik immer haben. Wir müssen von mir aus irgendwie nicht lineare, dynamische Systeme auch von Anfang bis Ende haben, weil es irgendwie auch wichtig ist, Ökonomie zu verstehen. Und deswegen glaube ich, was wir halt als Netzwerk plurale Ökonomik wirklich machen können, und deswegen, das müssen wir uns auch fragen, wenn wir diese Curricula und alles aufbauen wollen, ist, glaube ich, nicht so sehr der Inhalt in den einzelnen Kursen, sondern die Art und Weise, wie es gelernt wird. Ich mache zum Beispiel einen Kurs über Spieltheorie. Das kann man natürlich sagen, ist irgendwie auch Mainstream und ist nicht so richtig, aber auch da kann man den Leuten halt einen toleranten Umgang mit den Sachen beibringen. Und es ist ja auch nicht so, dass alles, was die Neoklassik Mist machen, dass alle Neoklassiker blöd sind. Gibt's ja auch viele, die sich schlaue Gedanken machen. Aber es ist halt die Frage, wie wir damit umgehen, wie wir darüber diskutieren und vor allem, wie diese Leute das darstellen. Und da ist, glaube ich, ein Punkt, wo halt auch wir als Studierende irgendwie viel machen können. Und das wäre, glaube ich, was jetzt auch schön wäre, wenn wir in den nächsten Tagen darüber diskutieren können, dass es nicht immer nur dieses Freund-Feind-Lager ist, sondern dass es vor allem darum geht, wie vermitteln wir die Sache, wie stellen wir die dar und gar nicht so sehr, was wir darstellen. Also was jetzt wirklich der Inhalt des Kurses ist. Und dafür, finde ich, sollten wir uns auch vor allem einsetzen.
Nur noch eine ganz kurze Antwort auf deine Frage, von wegen, wie es international aussieht. Also ich würde sagen, im Großen und Ganzen nicht besonders rosig, deswegen gibt es ja auch diese 60 Organisationen aus 30 Ländern, die das Gleiche fordern wie wir sozusagen oder was sehr ähnlich ist. Es gibt so ein paar Lichtblicke. In England zum Beispiel wurde Steve Keen an der University of Kingston eingestellt, um halt so plurale Lehre irgendwie zu etablieren. Allerdings ist in England der öffentliche Druck auch enorm hoch. Da gibt es sehr viele studentische Gruppen, die ganz stark in die Medien gedrungen sind und die auch viele öffentliche Unterstützung bekommen haben irgendwie. Oder Chile wäre vielleicht auch noch ein Beispiel, da haben die Studierenden einfach innerhalb der Studentenproteste irgendein wichtiges Gebäude für die ökonomische Fakultät besetzt in irgendeiner Stadt, ich weiß es nicht so genau, und die haben einfach gesagt, hey, wir gehen erst dann wieder, wenn ihr die Lehre verändert, und die Lehre wurde verändert und also im Großen und Ganzen habe ich das Gefühl, dass dass politischer Druck erfolgreich sein kann, will ich sagen.
Ja, und jetzt kommt die große Herausforderung für die hier vorne Sitzenden, und zwar ein Abschlusswort. Als Moderator halte ich mich natürlich zurück. So ungefähr anderthalb Minuten. Bitte sehr.
Gut, Abschlussstatement. Ich will eigentlich nur zwei Dinge aufgreifen, die jetzt schon genannt wurden. Einmal hier auf der Seite der Spruch, wer Geld gibt, sagt, wo es lang geht. Ich denke, und da versucht die Cusanus-Hochschule wirklich zu arbeiten, das ist auch irgendwas, was sie auszeichnet, zu gucken, wie kriegen wir Finanzierung in gewisser Weise herrschaftsfrei und wie können wir Formen von Finanzierung und Formen der Rechtsstruktur finden, die es uns ermöglichen, Hochschule selbstbestimmt zu gestalten. So, das kann ich im Nachhinein noch vielleicht ein bisschen andeuten, wie die das in der Rechtsstruktur versucht haben zu machen und wie das im Moment läuft. Aber das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, damit umzugehen, zu sagen, okay, wir setzen uns mit dieser Geldfrage aktiv auseinander, um eben Geld und Steuerung, Geld und Gestaltung zu trennen. Das ist eine, sind meine anderthalb Minuten? Nein. Also, mein letzter Punkt. Plurale Ökonomik, das Netzwerk heißt plurale Ökonomik, das Netzwerk heißt nicht ein Netzwerk für heterodoxe Ökonomik, sondern es geht genau um diese Haltung. Ja, um diese Haltung zu gucken, okay, eine Haltung des Wie. Ja, deswegen reden wir auch über Pluralität und Pluralismus. Ja, und ich denke, wenn ich das als Abschlussstatement hier lassen darf, ich finde, wir sollten uns weiterhin sehr genau Gedanken über das Wie machen, wie studieren wir, an welchen Orten wollen wir das machen, mit welcher Haltung wollen wir an verschiedene ökonomische Theorien und Methoden herangehen. Und ich denke, dass wir da wirklich konsequent Dinge anders und neu gestalten können in der ökonomischen Lehre.
Okay, also ich möchte jetzt nicht nochmal mich an die Geldfrage ranwagen, sondern zurück zu dem Punkt zu kommen. Ich meine, viele, die von euch in Hochschulgruppen engagiert sind, haben ja wahrscheinlich vor allem auch versucht, sich zu engagieren, indem sie Ergänzungsveranstaltungen versucht haben zu organisieren, indem sie versucht haben, irgendwo Alternativen im Uni-Alltag zu schaffen. Und ich glaube weiterhin, dass das ein ziemlich guter Weg ist, auch wenn Lehrstühle besetzt bleiben mit einer Art von Lehre, die vielleicht einige von euch nicht teilen, dann finde ich es wichtig, dass man trotzdem versucht, abseits davon aufmerksam zu machen, dass es etwas anderes gibt, dass man anfangen kann, kritisch zu denken, dass es vielleicht auch Räume gibt, wie gesagt, doch irgendwie noch ein Semester nachzuschieben und dafür sich ein eigenes Bild von den Dingen zu machen. Und ich denke, diese ganzen Versuche sind schon ein ganz guter Weg dazu. Aber halt auch nicht zu vergessen, was Klaus gerade gesagt hat, diese Freund-Feind-Unterscheidung, alles andere zu verdammen, was man jetzt als unheterodox versteht. Weil, wie du gesagt hast, das ist irgendwie ein pluraler Ansatz, der hier eigentlich vertreten sollte. Und dann natürlich irgendwie mein Versuch auch zu sagen, es gibt nicht nur die Ökonomik an sich, sondern es gibt da durchaus gute Wege, transdisziplinär dran zu gehen und vielleicht zu versuchen, das aufzulösen, obwohl das natürlich ja bei Lehrstuhlbesetzung schwierig ist.
Ja, ich glaub, das ist eine coole Bewegung, die da im Laufen ist und angefangen hat und weiterläuft und Gehör findet. Und ich kann jedem nur empfehlen, da irgendwie auf irgendeine Art und Weise daran teilzunehmen. Und wenn man nicht die systematischen Voraussetzungen ändert, dann ändert man zumindest ein bisschen was in seinem eigenen Kopf. Und das ist ja auch schon ein Erfolg.
Wenn wir zu pessimistisch rüberkamen, mag das eventuell an dem Alter liegen. Ich deswegen...
An deinem, nicht an meinem.
Am gefühlten Alter. Ich fühle mich manchmal sehr alt. Deswegen... Als Abschluss, deswegen brauchen wir Sie mit Ihrem Idealismus, Optimismus, mit Ihrem Engagement. Ich habe nie behaupten wollen, dass Engagement unnütz ist. Gehen Sie in die Berufungskommission, sagen Sie, wofür Sie stehen, versuchen Sie, Ihre Agenda auch mitzubringen. Und ich habe auch in Berufungskommissionen schon miterlebt, wie bestimmte Kandidaten an den Studierenden gescheitert sind, weil sie gerade im Bereich der Lehre hier ein Vehikel haben und sie haben, sondern es ist nicht nur eine Farce, aber natürlich ist das System nicht gerecht. Da sind Hierarchien eingeschrieben, ja. Wenn das also heißt, dass ich falsch liege und die kleinen Änderungen diese große Revolution oder die große Änderung hervorrufen, dann bin ich froh, widerlegt worden zu sein. Danke.
Naja, dann, ich habe natürlich hoffentlich nicht das letzte Wort, aber also ich will zwei Punkte machen. Ich glaube, dass Wissenschaft fundamental demokratisch ist oder gemacht werden kann. Wir alle sind Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Wir sitzen in Seminaren und wir reden über Texte zum Beispiel. Und es gibt gar keinen Grund, warum niemand behaupten sollte, er hätte die Wahrheit. Er hat vielleicht bessere Gründe. Aber die muss man befragen. Deswegen ist Wissenschaft etwas fundamental demokratisches, das wir einklagen müssen. Wir dürfen uns nicht damit zufrieden geben, dass jemand vorne steht und sagt, so ist es. Gib Gründe und wenn du sie nicht überzeugend rüberbringst, dann hast du nicht die Berechtigung zu sagen, so ist es. Der zweite Punkt ist, wir müssen vielgestaltig vorgehen. Ich habe in Erfurt den Satz gelernt, das eine tun, ohne das andere zu lassen. Genau, Diskussion im Seminar, bis hoch zur Politik, Finanzierung bis gesellschaftlicher Wandel. All das sind Wege, die wir gehen können und die auch hier diskutiert werden, um Wissenschaft in eine andere Richtung zu drängen.
So, vielen Dank. Also mir obliegt jetzt die Runde zu beenden, aber ich möchte darauf beharren, dass Helge Peukert auch noch ein Abschlussstatement gibt.
Ja, wir sind jetzt so in der Mutmacherphase, nicht? So, ja, ja. ja. Ja, also ich find's prima, dass hier die Jahresversammlung von dem Pluralus stattfindet. Und wenn man manchmal so in der Monokultur der Wirtschaftswissenschaften verzweifelnd zu versinken droht, dann freut man sich, dass man hier doch die zukünftigen Leuchttürme sozusagen der Wirtschaftswissenschaften zu sehen hofft. Und ja, danke dafür. Applaus